sprich mir nach, Freddy. Magenta TV ist die Plattform.
Magenta TV ist die Plattform.
Für Live-Fernsehen?
Für Live-Fernsehen.
Du musst sie umarmen mit deiner Stimme.
Okay. Für Filme und Serien in der Megathek.
Und für die Streaming-Anbieter.
Der Tarif Magenta TV Smart. Jetzt mit dem deutschen Streaming-Angebot TV Now Premium. Erleben Sie Magenta TV auch unabhängig vom Internetanbieter. Schnell beraten lassen bei der Telekom.
Ist es für uns unvorstellbar, dass irgendwann da so ein Atze-Roboter auf eine Bühne rollt und warum auch immer, weil der Algorithmus so unfassbar schlaues Humor imitiert, dass ich als Publikum wirklich ausraste?
Das heißt, du findest viel, über das du dich lustig machen kannst, aber du findest eben auch viel, was du so auf die heitere Art servieren kannst.
Dass sowohl Männer als auch Frauen jemanden mit einem gewissen Sinn für Humor, mit einem guten Sinn für Humor bevorzugen.
Ich erzähle den Gag, er kapiert ihn nicht, aber der ganze Saal lacht. Und er denkt, scheiße, bin ich so bescheuert?
In dem Moment, wo ich über etwas Humor mache, zeige ich ja auch, dass ich bestimmte Normen verstanden habe.
Humor als Mindset, als Lebenseinstellung ist vielleicht auch die Kunst, sich selber nicht so wichtig zu nehmen.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Verehrte Damen und Herren, ich stehe vor Ihnen als Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Münchnerin, Bayerin, Deutsche, Europäerin, Jüdin, als Mensch. Ich bitte Sie, passen Sie auf unser Land. Diese Worte richte ich explizit nicht an die ganz rechte Seite des Plenums. Ich kann nicht so tun, als kümmerte es mich nicht, dass Sie hier sitzen. Ich spreche Sie nicht pauschal an. Vielleicht ist die eine oder der andere noch bereit zu erkennen, an welche Tradition da angeknüpft wird. Zu den übrigen in Ihrer Bewegung. Sie werden weiter für Ihr Deutschland kämpfen. Und wir werden weiter für unser Deutschland kämpfen.
Krass, oder?
Ein paar Tage her,
aber ich merke, es gibt ja so Momente in Reden, die einen so heftig berühren und mitnehmen. Und das war so einer, Charlotte Knobloch im Bundestag zum Jahrestag der Auschwitz-Befreiung.
Ja, und immer wenn man denkt, das kann uns heute nicht mehr passieren, dann mal ganz kurzer Rüberschalter über den Teich, Sturm aufs Kapitol. Das war doch hauchdünn, so gefühlt.
Und hier ja auch. Es ist ja nicht lange her, dass man hier vor dem Bundestag stand.
Ja, klar. Die auf den Stufen des Reichstags wollten Corona-Leugner, aber da laufen ja eben auch sehr viele Rechte mit. Und du siehst ja überall gerade die Demonstrationen gegen Merkel und Co. werden ja hauptsächlich von der rechten Seite auch vorangetrieben. Ne?
Ja, ich finde das so berührend, wenn hier die Vorsitzende einer israelitischen Kultusgemeinde, in dem Fall aus München, im Bundestag eine Rede hält zum Jahrestag der Auschwitz-Befreiung und dann sitzt da eine gesamte Fraktion
und
kann nicht nur nicht mitklatschen, sondern wird von dieser Frau, die über das größte Verbrechen der Menschheit spricht, aktiv kritisiert. Und dann auf so eine Art und Weise, die einen ja wirklich sofort irgendwie packt, ne, wo man sofort denkt, ja, um Gottes Willen, wäre den Anfängen, wie muss sich das da anfühlen, dann da zu sitzen und zu sagen, nee, sitzt dann der Gauland da zurückgelehnt und denkt sich, pff, mir doch egal, was die erzählt.
Ja, aber weißt du, was passiert ist? Du hast ja mitgekriegt, dass in einigen Bundesländern eben die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird und da sagen die Vorsitzenden, Landesvorsitzenden, ja, diese Zeiten hatten wir schon mal und stellen sich dann selber in die Ecke.
Ach krass.
Und sagen, das ist undemokratisch, was hier mit uns gemacht wird. Aber so kann man es immer darstellen. Aber umso wichtiger sind ja eben so Stimmen wie von Frau Knobloch, dass sie das auch benennt und es da steht und die wirklich ausschließt von ihrer Rede. Großartig.
Jo, das wollte ich dir eigentlich nur kurz mit reingeben, weil es mich eben total gepackt hat. Und dann habe ich aber eine ganz zentrale Frage. Was ist los mit euch in Hamburg?
Kann ich dir ganz genau sagen.
Ja, bin gespannt.
Wir sind sehr weltoffen. Nicht umsonst ist Hamburg ja das Tor zur Welt.
Ja.
Und wir sind kultiviert, wir sind sehr offen, aber
schön
eben auch für Technologien offen, weil ich ja natürlich schon ahne, worauf du hinaus willst. Und wie sagte man früher schon, im Norden ist man einfach professioneller. Und das merkst du jetzt an jeder Ecke, oder?
Also ich lief über, ich weiß gar nicht, welche Straße das war. Nee, ich fuhr auf so einem Elektroroller von Emmy, gemietet.
Mit Helm?
Am Bahnhof mit Helm natürlich, da kriegt man ja so ein kleines Einlegenetz. Das heißt auch für Pingel wie mich kein Problem und fühlte mich schon so dermaßen digital und angekommen im 21. Jahrhundert, bis ich dann am Straßenrand bzw. auf dem Bürgersteig einen Roboter fahren sah. Völlig autonomes Teil, so groß wie ein Umzugskarton mit 6 kleinen Rädern. Der hat hinten so eine Fahrrad, so ein Wimpel dran, wie ich den als Kind am Fahrrad hatte. Und dann haben die da drauf gedruckt, wichtige medizinische Produkte für Labore und, weiß ich nicht, Apotheken. Und ich wette, dass da in Wirklichkeit Amazon-Päckchen drin sind, wo der Jeff Bezos sparen möchte, damit das keiner angreift oder aufbricht, wie es bei uns in Berlin der Fall wäre, wo ich sowas übrigens noch nie gesehen habe.
In Berlin, machen wir uns nichts vor, wäre das Ding keine 5 Minuten ganz auf der Straße und wäre geklaut.
Ganz genau, aber egal, das komplette was draufsteht. Ding, ne? Und wenn du draufschreibst, schreibst Organspende. So, und jetzt pass auf, jetzt fuhr dieser Roboter vor mir her und ich habe angehalten mit meinem Elektroroller und war sowas von fasziniert. Und dann hat er sich festgefahren.
Habe ich gesehen, an der Baustelle. Also
auf so einen Schlauch drauf, genau, ich hab das schon geteilt, weil es mich so gepackt hat. Und dann habe ich den befreit und er hat sich bedankt. Vielen Dank.
Das fand ich auch so wirklich Climax an der Geschichte. Ich habe dein Filmchen mehrfach angesehen, weil ich mich so amüsiert habe. Du warst wirklich gut. Ich glaube, du bist Komiker im Grunde deines Herzens. Als das Ding sich nachher bedankt hat, großartig. Aber
raffiniert programmiert. Er hat irgendwie überall Kameras und es war eine sehr charmante Frauenstimme, die ich auch altersmäßig so in meine Richtung packen würde. Vielleicht hat es erkannt, wer ich bin und wie ich ticke, also Mann im Sinne von, ne?
Ja.
Und vielleicht heterosexuell und sich dann gedacht, den muss ich jetzt so bezirzen, damit er es wieder macht. Und ich dachte, das ist eine interessante Entwicklung, dass wir Menschen jetzt den Robotern helfen, die eigentlich uns helfen.
Und wir sehen ja die große Gefahr. Elon Musk hat ja gesagt, die größte Gefahr in den nächsten Jahren ist künstliche Intelligenz.
Oh, okay, ja klar.
So, ja, und, es ist, jetzt haben wir so einen kleinen Roboter, den kannst du ja noch aufs Kreuz legen, aber wenn dann so die Roboter aus Terminator 2, 3 und 4 kommen.
Dann freuen wir uns sehr, dass Clark heute wieder als unser Werbepartner dabei ist. Die haben wir euch hier schon mal vorgestellt und auch heute machen die unsere Folge wieder möglich. Danke Clark erstmal. Worum geht's?
Es ist eine App, die so ein bisschen Ordnung in deine Versicherung bringt. Also wenn es um Comedy geht, wenn es um Tournee geht, da blicke ich voll durch. Da weiß ich, welcher Gag an welcher Stelle sitzen muss und welche Halle gut oder schlecht ist. Wenn ich in eine Quizshow gehe, egal ob ARD, ZDF, RTL oder ProSieben, da weiß ich, wie ich mich verhalten muss. Aber wenn es um Versicherungen geht, da bin ich, ich sag mal vorsichtig, Laie. Und da vertraue ich voll auf die App von Clark, die ordnet mir das, da kann ich meine Versicherungen und anliegende Produkte hochladen und dann habe ich sofort den Überblick, auch auf meinem Handy.
So, also die Top-Idee ist im Prinzip, jeder von uns hat irgendwelche Versicherungen und Clark bringt jetzt Ordnung in dieses Chaos und macht dann Versicherungen extrem einfach, indem ich eben das ganze Thema über mein Smartphone managen kann. Und es ist sehr praktisch, weil man im Grunde die ganze Zeit auf seinem Handy alles im Überblick hat.
Ja.
Und das Ganze funktioniert wie folgt, einfach registrieren. In der Clark App findet ihr im App Store oder wo ihr sonst eure Apps besorgt.
Ja, oder über die Website geht's auch, ja.
Und dann gibst du an, welche Versicherung du bereits hast. Das Ganze läuft im Prinzip komplett ohne Papierkram, was ich auch immer sehr schön finde, wenn wenig gedruckt werden muss. Ist übersichtlich und digital und dann erhältst du ziemlich viele Tipps, wie du jetzt deine eigene Versicherungssituation verbessern kannst. Also wo du wirklich bares Geld, viel Kohle mit einem Tarifwechsel sparst.
Ja, und wichtig ist, es ist alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Clark findet aufgrund deiner persönlichen Lebenssituation einen Algorithmus aus 160 Versicherungen, den Tarif, der am besten zu dir passt. Also selbst wenn du persönliche Beratung möchtest, die Clark-Versicherungsexperten stehen dir gern per Telefon, E-Mail oder per Chat zur Verfügung, ohne Wartezeit.
Und das finde ich gut, sonst hängt man immer diesen Schleifen drin. Und wir haben für euch immer was rausgeholt. Am besten fangt ihr jetzt an mit dem Online-Bummel. Und zwar spendiert Clark für alle, die uns heute hier zuhören, einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Dazu einfach die Clark-App runterladen oder eben direkt auf die Webseite gehen. Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und dann bei der Registrierung unseren Gutscheincode eingeben, und zwar fühlen. Fühlen mit UE. Und dann ladet ihr nur eine einzige bestehende Versicherung hoch, die ihr schnappt und sichert euch damit 15 Euro auf Amazon oder für Amazon. Und wenn ihr eine zweite hochladet, gibt es sogar 30 Euro. Und keine Angst, ihr müsst keine neuen Versicherungen abschließen. Es geht erstmal nur um die Beratung und ihr kriegt sofort die Kohle als Gutschein. Also lohnt sich wirklich, wird uns freuen. Danke, Clark, dass ihr diese Folge möglich macht und weiter alles Gute. Oh, da muss ich dir, wir haben uns lange nicht mehr gefragt, was das tägliche Gefühl ist. Und bevor ich dich nach deinem frage, will ich dir kurz sagen, was meins heute ist, nämlich Stolz. Und zwar Stolz für einen Freund. Du weißt um meinen lieben Kollegen, der mit mir zusammen studiert hat, mit dem ich lange in der WG zusammen wohnte, und der hat jetzt eine Professur.
So.
eine Professur, einen Ruf an eine Universität bekommen. Und zwar nicht irgendeine, sondern die Westfälische Wilhelms-Universität, also aus Berlin nach Münster. Und da habe ich so gemerkt, verdammte Achse, er ist 32 und jetzt wäre eigentlich bei mir normalerweise, glaube ich, die Neidschiene so ein bisschen angesprungen, ne? Weil wir alles so gleich gestartet sind. Und dann haut der das dahin und kriegt das hin. Ich habe mich so unfassbar gefreut für ihn und bin so dermaßen stolz, dass das geklappt hat.
Ja, du kannst dich ja mit deinen Freunden mitfreuen, aber befeuert das dein Imposter-Syndrom?
Es geht. Ich weiß ja, wir haben ja auch selber zusammen geforscht. Ich weiß, der hat mehr und auch viel, viel, viel wichtigere und zum Teil krassere Studien gemacht. Aber ich finde, es zahlt sich ja dann offenbar aus, wenn man dranbleibt und wenn man sich darum kümmert, viele Studien zu veröffentlichen, was er getan hat, was ich zum Teil mit den riesigen Forscherinnen und Forschern, mit denen er zusammenarbeitet, auch getan habe. Und deswegen, nee, es war eher was total Bestätigendes und was Gutes. Wirklich eine komplett gute Erfahrung. Und ich erzähle es dir bezüglich des Roboters, fällt es mir nämlich gerade ein, weil der in Singapur lange war. Und pass auf, da laufen diese Hunderoboter durch den Park von Boston Dynamics mit so vier so Beinen, die mittlerweile eine Agilität und eine echte Dynamik haben. Ja,
ein Bewegungsablauf, Wahnsinn. Ganz rund,
Wahnsinn. Nicht
für früher so hackelig.
Nee. Und die laufen durch den Park und checken, ob die Leute Abstand halten wegen Corona. Das musst du dir mal reinziehen. Stell dir das mal hier mal vor, in Deutschland wird sowas rumlaufen und dich irgendwie anbellen.
Ey, jetzt überleg dir das mal weiter. Da sind wir von der Befürchtung Elon Musk gar nicht mehr so weit entfernt.
Genau.
So, diese Hunde können ja auch größer werden und auch richtig bissig sein irgendwann und die mit noch mehr künstlicher Intelligenz versorgt. Andererseits, ich habe ja eh so eine Blockwart-Mentalität in mir, dann wäre hier endlich mal Ruhe. Damit meine ich hier in dieser Straße, obwohl die Straße ist eh so ruhig.
Hier ist so ruhig. Hier könntest du diesen Robotern immer noch so 50-Euro-Scheine ankleben, die wird auch keiner abnehmen.
Nee.
Ihr habt ja hier
genug. Also hier würde man denen wahrscheinlich so alte Pelzmäntel oder neue sogar anziehen.
Ja, was man rumliegen hat.
Ja.
Aber das ist glaube ich, genau der Punkt. Toll. Diese Roboter fangen jetzt an, hier rumzufahren und du hast am Anfang noch gedacht, du bist jetzt up to date mit einer App, mit der du einen Roller starten kannst. Aber jetzt kommen die kleinen Roboter, dann kommen irgendwann die größeren Roboter und dann kommen irgendwann die Roboter, die uns ja so richtig den Schneid abkaufen,
genau. Ja, vor allen Dingen für so Menschen wie mich, die eigentlich 2 Jahre lang jetzt schon stolz sind, dass sie überhaupt selbsttätig bei Instagram angemeldet haben. Um Himmels Willen.
Die und,
ja, aber dein Gefühl ist halt
ja, Entschuldigung,
stolz auf
richtig
deinen Freund.
Und genau.
So viel Professuren.
Nein, es gibt
es ja auch gar nicht mehr. Ne?
Pass auf, wir sind ja zusammen gestartet, eben weil wir auch zusammen den Master abgeschlossen haben. Und dann war immer klar für ihn, er will diesen Weg in die Forschung gehen. Und zwar klar, hartes Brot. Ne? Du hast die Chance, dass das klappt, ist gar nicht so hoch. Es gibt in Deutschland eine Handvoll Psychologieprofessuren, vor allem an guten Unis. Und jetzt hat er dieses Ding gelandet. Ich meine,
und die Lehrstühle sind doch auch besetzt.
Die sind
auf
auch
Jahrzehnte.
Besetzt, auf Jahrzehnte. Du wirst ja verbeamtet und alles. Und dann hat er mir das aber erzählt, wie da seine Vorlesung lief, seine Startvorlesung lief. Ich kenne auch den Dekan. Und das war so, so heftig, was er einfach erzählt hat. Naja, also abgekürzt bin ich in dem Moment stolz und es ist eine, finde ich, richtig schöne Erfahrung. Sollte man mal drauf achten, wie sehr dieser Stolz in mir drin ist, aber ausgelöst durch eigentlich den Erfolg eines anderen. Und das ist etwas, was mir grundsätzlich nicht ganz so einfach fällt, habe ich hier schon öfter erzählt, aber in dem Fall
total. Da hast du dich ganz schön weiterentwickelt.
Hoffentlich.
Ich weiß noch, als wir angefangen sind, gut anderthalb Jahren, da hast du beim Thema Neid gesagt, ja, es passiert mir, dass ich neidisch bin.
Passiert mir auch nach wie vor. Aber
das hört sich so an, als hättest du dich ganz schön weiterentwickelt da.
Ist ja hier eine Reise. Wir reisen mit.
Genau.
So, und dein Gefühl heute?
Mein Gefühl, mal wieder völlig verpeilt. Die Woche ging schon gut los.
Heißt?
Naja, am Wochenende hat man schon mal ein Gläschen mitgetrunken, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Ja.
Dann haben wir ja ein Interview geführt, da werden wir euch demnächst noch darauf hinweisen, und mit einer sehr bekannten Psychologin,
ja, so finde ich schön
zu einem
gesagt.
Sehr aufwühlenden Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das kommt ja jetzt bald in den nächsten Wochen. So, und dann musste ich mittags noch einen geschäftlichen Termin wahrnehmen und dann stand hier ein Shuttle vorm Haus und fuhr mich zum Studio Hamburg. Da wurde aufgenommen die Quizshow mit Jörg Pilawa.
Oh,
das mache ich ganz gerne. Der
große Jörg Pilawa.
Genau, das mache ich ganz gerne hier in Hamburg. Hier wird ja auch, wer weiß denn sowas und so aufgenommen. Ja. Und oft oder meistens sind das so einstündige Veranstaltungen, die so im ARD-ZDF-Vorabendprogramm laufen.
45 Minuten RTL. Ausstrahlung danach.
So, dann wirst du abgeholt, gehst ins Catering, wirst irgendwie bestäubt in der Maske und sitzt da eine Stunde und erzählst das, was du weißt und dann bist du relativ schnell wieder zu Hause. Diesmal war es aber so, Abholung war glaube ich 12 Uhr, vor Ort erfuhr ich dann, nee, das ist die große Samstagabendshow, also allein die Netto-Show, die dann ausgestrahlt wird, wo ja schon alles weggeschnitten ist, was so da sonst noch passiert in so einer Aufzeichnung, die dauert 3,5 Stunden. Dann stellte sich aber raus, wir fangen erst später an, weil der Flughafen Köln gesperrt war wegen Schnee. Das heißt, einige Gäste sind erst 2 Stunden später gekommen. 16 Uhr ging's los, zu Hause war ich wieder um 11. Und dieser Abends. Montag hat mir den Kompass für die ganze Woche verstellt.
Oh Gott.
Das war ja letzte Woche, wenn wir das jetzt hier hören. Ja, und mein Gefühl ist, ich will doch einfach nur noch klarkommen. Ich habe eben schon einen schönen Spaziergang gemacht, schön Leinfahrt, Eppendorf und so. Aber das hat wirklich 1,5 Stunden gedauert, bis ich mal wieder in der Welt war.
Jetzt bin ich doch heute zu dir gekommen in deine wunderschöne Wohnung.
Ja.
Wir sitzen uns mal wieder live gegenüber.
Und das ist gut, dass du jetzt öfter mal in Hamburg bist. Ja. Erstmal siehst du, wie weit Deutschland schon ist technologisch.
Absolut.
Und das andere ist hier das Zwischenmenschliche. Ist immer gut, dich zu sehen und zu hören.
Darf ich noch was reinschmeißen? Wir Münsteraner sind ja nicht nur weltoffen und all das, was du eben aufgezählt hast, auch über die Hamburger, sondern trotzdem irgendwie ein bisschen dann aber abgehängt, was so das große Ganze anbelangt, habe ich manchmal das Gefühl. Thema Hamburg-Münster. Mir wird immer wieder klar, wenn ich in Hamburg oder in Berlin bin, dass die in bestimmten Städten eine ganz andere Werbung fahren als in den provinzielleren Regionen, wie Münster beispielsweise.
Ach, hast du ein Beispiel?
Alles, ja, habe ich. Und zwar hängt hier alles voll mit so Fremdgehportalen. Aber auch schön gemacht. C-Date, um eins zu nennen, haben wir, glaube ich, schon mal hier diskutiert. Ja, wo haben die Kohle? Haben die ganze Stadt hier zu plakatieren oder seid ihr hier so empfänglich?
Naja, Hamburg ist die Stadt der Singles.
Ah.
Und streng genommen braucht es keine Fremdgehportale. Aber ich weiß, gerade in diesen Zeiten, dass sich viele so über die Portale frisch halten. Sexuell.
Okay.
Auch vom Gesetzgeber darf man ja eine Person empfangen.
Ja, ja, da kann
jetzt sagen natürlich helfen. Die erfahrenen Portalisten. Ja, was soll ich denn nur mit einer Person? Aber
genau, nämlich der Slogan ist: Ich trage doch auch nicht jeden Tag dieselben Schuhe.
Ja,
das gehört doch verboten, sowas. Kannst du jetzt nicht die Leute aufmuntern, in ihrer Beziehung zu sagen, mein Partner ist wie dieselben Schuhe jeden Tag, ich muss hier mal links und rechts gucken.
Ey, der hat mich auch sehr aufgeregt.
Heftig, oder?
Ja, und den anderen fand ich so dumm. Mein eigenes Bett kenne ich ja schon. Ich meine, was ist denn, ne? Habt ihr denn hier gar nichts gelernt?
Hört
ihr denn
hier nicht zu? Und aber auf schick gemacht. Es ist ja, Parship kommt ja ganz edel daher. Wenn man mal übrigens auf die Details guckt, ich bin großer Fan davon, mir Werbeplakate mal ganz genau anzugucken, dann fällt einem oft spannend das auf. Beispielsweise achtet mal drauf bei den Zigarettenplakaten. Die müssen ja auf die Packung irgendwie so ein riesen Warnding draufdrucken.
Genau.
Ist tödlich. Jetzt machen die das so, dass sie die Pakete dann auf diesen Werbeplakaten immer so hinlegen, dass genau der Teil beleuchtet ist und nicht im Schatten oder extrem sichtbar, der nichts mit dieser Warnung zu tun hat. Wo ich mich gefragt habe, wie kann sowas durchgehen? Wieso dürfen die jetzt? Dann steht ganz klein unten nochmal so ein Warnding, siehst du aber kaum. Und das sind diese raffinierten Werbeköpfe. Und bei Parship und Co. ist mir aufgefallen, dass die diesen Models, die sie da nehmen, immer zwei Sachen sind da wichtig. Einmal, die dürfen nicht hundertprozentig perfekt sein.
Ja.
Die sind dann wunderschön, aber so eine kleine Zahnlücke oder so eine Warze unterm Auge.
Ja, genau. Sie sind vielleicht nicht super schön, aber attraktiv auf jeden Fall.
Genau, so ganz knapp vorbei an der Perfektion. Ich glaube, das soll unseren Hirnen, die wir nicht annähernd so schön sind, irgendwie suggerieren, dass das doch greifbar für uns wäre, weil die ja auch kleine Makler haben. Und die haben immer ein Schmuckelement an, so ein Goldkettchen oder so.
Ja, ja, wollte ich gerade sagen.
Die Wertigkeit nochmal. Ne?
Die Wertigkeit, das ist ja alles auf höchstem Niveau.
Ja.
Das denke ich da auch immer, wenn ich an der Ampel stehe und sehe dann von C-Date so ein Plakat. Also
genau, die sind genauso.
So, da extrem pustet sie sich noch so eine Strähne aus dem Gesicht. Ansonsten, die Klamotten, selbst das Unterhemd, was sie trägt, ist super teuer. Und in der Realität ist das wahrscheinlich so ein alter Schlüpper.
Das hätte es nicht gegeben, wenn die katholische Kirche noch mehr Macht hätte in unserer Gesellschaft.
Da, wahrscheinlich liegt sogar da der Grund, weil Münster ist seit Jahrhunderten katholisch.
Ja,
und die Katholiken hatten hier in Hamburg nie eine große Chance. Alles protestantisch.
Was habt ihr jetzt davon?
Naja, hier geht einfach mehr. Sagen wir es mal so. Obwohl, mir ist es egal. Ich hatte da noch nie in Sachen Promiskuität die großen Aktien drin. Aber das wollte ich dich nochmal fragen, zu der Professur deines lieben Freundes. So ein Professor, der braucht ja diese Portale nicht, weil
hat er Stis oder was weiß ich jetzt?
Ne? Als Professor bist du ja an der Quelle.
Als Professor mit 32, ich meine, die Studis sind heute deutlich jünger, 18, 32. Es gibt ja die alte Regel, dein Alter geteilt durch 2 plus 7. Ne? Stimmt. Und dann ist das okay, 32 sind 16 plus 7 wäre 23.
Hm. So gerade aus dem justiziablen Bereich raus.
Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja nicht der Typ für, aber du hast recht. Es gibt einige Lehrer bei mir von der Schule, die sind mit Schülerinnen zusammen, mit denen ich zur Schule gegangen bin mittlerweile.
Ja, aber in den ganzen Hollywood-Streifen sehen wir doch immer, dass der Professor gerade, gerade Psychologie, mein Gott, der kann sie doch alle haben. Ja? Entweder Literatur, englische Literatur oder Psychologie.
Ich lasse das so stehen und aber merke
ist ja
schon.
Bei dir auch. Ich meine, die gehen dich jetzt vielleicht nicht direkt an, weil sie unsere Hörerin so viel Respekt auch vor deinem Wissen haben, aber ich höre hier und da aus dem Bekanntenkreis schon mal so Nachfrage, sag mal, wie ist das denn so bei Leon?
Ja.
Und ich sage natürlich jedes Mal, der ist ziemlich leicht rumzukriegen.
Nee, einfach meine Nummer. Immer meine Nummer rausgeben. Da habe ich gar keinen.
Sind wir schon beim Thema, ne? Humor. Ja,
ich wollte gerade sagen, du bringst uns zum Thema und ich habe wie immer mich vorher bemüht, einen kleinen Teaser zu schreiben, weil ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn wir ein bisschen den Ausblick immer geben, wo die Reise hingeht. Humor heute und ich dachte am Anfang, naja, ist dein Fachgebiet, da wirst du uns ganz viel zu mitgeben.
Habe ich auch gedacht.
Können. Genau, und da kriegst du plötzlich, und interessant, dass du auch sagst, da ist irgendwie ein Twist drin. Wenn man da etwas tiefer abtaucht, merkt man, da sind so viele krasse andere Sachen noch drin, die erstmal gar nichts irgendwie mit Comedy oder mit Comedian sein oder überhaupt auch mit Komik zu tun haben, sondern es wird um Beziehungen gehen. Ich habe für dich lachende Ratten dabei. Ja. Stell dich ein auf Hochfrequenztöne der Extraklasse. Ja. Wir werden schauen, was Sigmund Freud sagt. Wir werden klären, was denn eigentlich wissenschaftlich um den Humor, um das Lachen, um das Lustige, was das denn bringen soll. Und vor allem, da war ich wirklich mal wieder geflasht, wenn man so ein bisschen sich mal mit der Frage auseinandersetzt, was macht Humor in einer Beziehung mit uns? Finde ich, kriegt man einen völlig neuen Blick auf den Wert von Humor.
Ja, ich bin beim Graben natürlich rudimentär darauf gestoßen, was du uns im Speziellen nachher präsentieren wirst. Aber naja, ich habe festgestellt, wie sehr Humor auch sozialer Schmierstoff ist, also soziale Funktion. Und wie kulturell unterschiedlich Humor auch sein kann. Und da habe ich nachher auch ein paar schöne Beispiele.
Lass mal mit Max Frisch starten.
Ja.
Der Große hat ja in seinem Fragebogen einen Teil zu Humor komplett. Ja. Ich habe mal drei Fragen rausgepickt für den Anfang, wo mich deine Meinung interessieren würde. Und zwar, wenn Sie alles Lachen abziehen, das auf Kosten von Dritten geht, finden Sie, dass Sie oft Humor haben?
Ah, das ist eine schöne Frage.
Ja, dachte ich auch.
Ja, ich würde mich mal selber als mitfühlenden Menschen bezeichnen. Und wenn es zu sehr auf Kosten von anderen geht, dann gefällt mir der Gag auch nicht mehr.
Okay.
Und der Witz nicht mehr. Deswegen versuche ich eher, das auf meine Kosten zu machen.
Bei mir hat sich das total gewandelt, weil ich halt merke, dass ich immer in diesen Jungs-WGs gelebt habe und da ist natürlich so ein rauer Ton und man kriegt immer einen gedrückt,
ja,
ne? Und es gibt immer einen harten Spruch und das ist ja quasi auf Kosten der Person, die ihn dann kriegt, aber weil wir das alle machen, ist das so ein ausgeglichenes Ding.
Das Thema hatten wir auch schon mal, da habe ich dich drauf angesprochen und da wusstest du erst nicht, was ich meine, hast aber hinterher gesagt, ah, so ist es gemeint.
Ja, guck, genau.
Wo ich gesagt habe, Leon, du bist eine gewisse Härte gewohnt,
ja,
weil du nicht nur an der Uni warst, also nicht nach der Schule sofort in irgendeinen Job gegangen bist, sondern erstmal warst du an der Uni. Da untereinander ist man gewohnt, miteinander auch höchst kritisch umzugehen und sich auch schon mal so verbal die Füße wegzuhauen. Dann wohnst du noch in der WG, da ist man gewohnt, dass man von allen Seiten
kriegst ja nur drauf,
verbale Nackenschläge bekommt. Und du bist da schon ganz schön gestellt, glaube ich.
Da bist du gestellt und das ist aber auf der anderen Seite eben kritisch, weil wenn ich diese Frage Lesern würde ich heute sagen, ja, da gibt es schon viel Humor, der bei mir überhaupt nicht auf Kosten von Dritten geht. Aber früher, weiß ich noch genau, in Abiturzeiten war das bei uns auch schon so. Die Jungs alle immer Sprüche drücken, tough sein, auch nach außen vor allem, ne, eine harte Schale darstellen.
Ja.
Und dann weiß ich noch, dass eine gute Freundin von uns, dass ja das irgendwann zu viel war. Und da hat die auch wirklich angefangen zu weinen. Und das ist bei mir auch extrem hängen geblieben, weil ich merkte, ey, wir drücken denen auch die ganze Zeit Sprüche und halten uns hier für schlauer und besser und als hätten wir irgendwie mehr gelesen oder was auch immer.
Ja.
Und legen diese Härte bei anderen an den Tag, was ja nicht nur assi ist, sondern wo ich auch glaube, das hat dann eigentlich nichts mehr mit Humor zu tun.
Ja, das ist
ein Erhöhen.
Genau, ne? Das wollte ich gerade sagen. Das ist auch wahrscheinlich ein gehöriger Schuss jugendlicher Arroganz.
Ja, irgendwie sowas.
Du weißt ja, jetzt komme ich wieder mit Goethe. Mit dem Wissen kommen die Zweifel. Wenn du Anfang, Mitte 20 bist, dann denkst du ja schon teilweise, du hast die Welt begriffen. Und je mehr du verstehst von der Welt, desto mehr Zweifel hast du und da wirst du auch ruhiger. Und deswegen glaube ich, dass wenn man älter wird, man da an der Stelle mitfühlender wird und nicht so brutal raushaut.
Haben Sie Humor, wenn Sie alleine sind?
Ja, unbedingt.
Ja, ne?
Ja.
Die Frage mir aber total gefallen, weil ich finde, da denkt man nicht bewusst über nach.
Ja. Ja. Ich kann wirklich, ist mir die Tage noch passiert, an der Alster lang gegangen und habe vor mich hingelacht. Die Leute dachten schon, ich hätte einen an der Waffel. Oder hier, wir sitzen ja gerade auf meinem, mittlerweile auch deinem Lieblingsplatz hier in der Wohnung. Ich sitze hier manchmal
im Kaminzimmer. Ne?
Genau, im Kaminzimmer und denke mir manchmal so, oder mache mir manchmal so lustige Gedanken, dass ich hier grinsend sitze. Ja.
Hammer.
Also Humor meinem eigenen Leben gegenüber.
Ja, ich finde aber auch wirklich so diese Momente, wo du irgendwo lang gehst und plötzlich dich irgendwas so erheitert, obwohl du alleine bist und auch nicht jetzt irgendwie Input von außen bekommst. Nicht, dass du was anhörst und denkst, das ist ja dann quasi nicht mehr ein nicht mehr echtes Alleine sein, sondern du wirklich ganz alleine bist und merkst, das ist gerade witzig.
Ja.
Okay, letzte. Können Sie sich eine Ehe ohne Humor vorstellen?
Ja, und was? Max Frisch war, nein, warte, das sollte kein Ja sein, nein. Ich wollte sagen, man muss natürlich jetzt sagen Beziehung. Max Frisch hat den Fragebogen ja schon vor einigen Jahrzehnten geschrieben, aber heutzutage muss man sagen, können Sie sich eine Beziehung ohne Humor vorstellen? Nein, auf keinen Fall.
Ich habe mich auch gefragt, wer da Ja sagt. Kennst du irgendwen, der da Ja sagen würde?
Meine Nachbarn? Beide öffentlicher Dienst.
Liebe Grüße. Nee, aber echt, also Beziehung ohne Humor. Da kommen wir nachher nochmal drauf, weil man, glaube ich, auch verkennt, was Humor für einen Wert in der Beziehung hat und an wie vielen Stellen der hilft. Ich habe dann mal eine kleine Dreierliste zusammengestellt. Ja. Das ist so heftig.
Ich möchte die Frage nochmal erweitern. Dich jetzt im Sinne Max Frisch fragen, kannst du dir Sex ohne Humor vorstellen?
Ja.
Ja?
Klar.
Ach, das ist doch lustig, wenn man...
Ja, es ist vielleicht, aber ich kann es mir vorstellen. Klar, ja. Ist vielleicht lustiger oder besser, wenn es noch Humor...
Wobei, nee, aber stell dir mal vor, du ganz ernst...
Ja, aber ja, okay, ganz ernst nicht, aber was heißt denn jetzt Humor? Machst du dann so einen Witz?
Nee, das nicht, aber man muss doch jederzeit bereit sein, bei gutem Sex, das heißt ja auch fallen lassen, sich über sich selbst lachen zu können.
Ich muss gerade lachen, weil eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, Date, der Typ kommt, sie unterhalten sich erst so ein bisschen im Zimmer und dann geht's irgendwann, wird's ein bisschen enger. Und dann guckt er sie völlig ernst an und er meinte es jetzt nicht humorvoll, aber für sie war es natürlich irgendwie witzig, wenn auch tragisch witzig und sagt, gleich siehst du was Geiles. Zählt 3, 2, 1 und zieht sein T-Shirt aus.
Ach, T-Shirt, okay, ja, ich habe jetzt mit der Unterhose
gerechnet. Ja, es ging natürlich weiter, aber ich fand jetzt erstmal alleine diese Idee, dass du sagst, gleich siehst du was Geiles, dann machst du einen Countdown und zeigst deinen blanken Oberkörper. Das zeugt von einem gewissen Humor, aber es war in dem Fall nicht lustig gemeint. Und dann finde ich, ist Humor beim Sex total katastrophal.
Hatte genau die Freundin, wo ich in unserer Väterfolge von gesprochen habe, dass sie ihren Papa in England aufgespürt hat und dann festgestellt hat, keine Gemeinsamkeiten. Genau die hat auch sowas erlebt. Auch im Bett, der Typ zieht irgendwann sein T-Shirt hoch, zeigt sein Sixpack und sagt, geil, oder?
Boah, nee.
Und sie hatte augenblicklich keine Lust mehr und hat sich angezogen und ist abgehauen.
das ist doch eine Situation, wo nachher drüber lachst. Das heißt, sie hat eine gewisse Komik, aber in dem Moment selbst macht dieses Humorvolle, was ja, ne, es ist ja nicht humorvoll, aber es macht eigentlich alles kaputt. Weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde.
Also, wenn ich mein T-Shirt an der Stelle hochziehe und sage, geil, oder? Dann wird auf jeden Fall gelacht.
Das wäre Hammer. Nee, das fände ich auch witzig.
Ah, sehr gut.
Aber ich wollte trotzdem mal noch von dir besser verstehen, weil als ich jetzt so auch mit meinen Leuten darüber gesprochen habe, wir machen eine Folge zum Thema Humor, dann hieß es natürlich, okay, Atze, das ist ja der Humorgott. Was ist, würdest du so sagen, deine aus Humorsicht beste Nummer?
Aus Humorsicht beste Nummer ist die, wo ich mich eigentlich total in die Pfanne haue. Und es kommt, guter Humor kommt ja immer aus einer Attitüde, aus einem Standpunkt. Bei den großen Komikern ist der Standpunkt ja klar. Es gibt ja eben auch die bekannte Atze-Welt. Und wenn der Humor daherkommt, es gab vor Jahren die Stelle im Programm. Jetzt stellt man sich eine große Halle vor mit 10.000, 12.000 Leuten. Ja. Und ich habe schon eine Stunde lang einen Gag nach dem anderen gemacht. Und irgendwann werde ich ganz ruhig und sage, ach Leute, manchmal sitze ich dann auch zu Hause. Ich erzähle es mal so, wie ich es noch im Kopf habe. Ne? Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und setze mich dann auch so an den Bühnenrand und es wird ganz dunkel. Und der eine Scheinwerfer, so wie in der letzten Show, aber da mit einer anderen Funktion, dann sei, ach, so als Mann, und gerade ich, Atze Schröder, immer große Fresse und Mucksmäuschen still, immer in den großen Hallen an dieser Stelle. Auch diese Sprüche, wo der Frosch die Locken hat, ne? Komm, steig ein, Perle, hier geht's ab und ja, nee, ist klar. Soll das denn alles gewesen sein? Ist das deine Welt? Und dann ist wirklich ganz ruhig, ne, weil ich mich komplett hinterfrage in dem Moment. Und dann warte ich so 10 Sekunden, springe auf und sage, ja doch, ist echt geil. Und das war einer der schönsten Momente in dem Programm, wo man sich selber so richtig, richtig, eigentlich habe ich das in jedem Programm, so eine ruhige Stelle, wie ein gutes Rockkonzert, wo so die Ballade gespielt wird, wo man sich selber auch hinterfragt und wo man den Leuten auch wirklich klar macht, selbst im Letzten, das ist ja alles augenzwinkernd. Auch die dicken Sprüche, aber dann kommt es wirklich aus meiner Figur heraus. Und dann sage ich, ja, komm, Leute, nehmt mich nicht so ernst. Und dann haue ich mich gerne mal selber in die Pfanne und die Leute erkennen das und lachen sich dann schlapp. Und ich mich selber auch.
Und wie entsteht so eine Nummer?
Oft aus dem Gefühl heraus, gar nicht genau. Till und ich erarbeiten das ja dann, dass wir sagen, ja, da... Es kann nicht da an der Stelle immer noch weiter Power gemacht werden. Du musst dich auch mal wirklich entweder gefühlvoll zeigen oder selbstironisch und dann kommt man da so hin.
Mal kurz für alle, die Till Hoheneder nicht kennen sollten, erstmal Schande auf alle Häupter, denn der Mann ist es wirklich wert, gekannt zu werden. Macht mit dir zusammen die Zärtlichen Cousinen, ein sehr viel humorvollerer Podcast als dieser hier, ein anders humorvoller Podcast, würde ich sagen.
Also wir werden ab und zu hier auch mal humorvoll und so ist es in anderen Podcasts, dass wir auch da schon mal philosophisch und nachdenklich werden.
Zwei Welten, die immer wieder überlappen.
Ja, und Till ist ein schlauer, toller Kerl.
Aber kurze Funktion
mit vielen
von
Talenten
ihm.
Und eben auch Autor, Comedy-Autor, auch für andere. Aber speziell unsere Zusammenarbeit ist sehr, sehr eng.
Man hört das jetzt öfter, Comedy-Autor. Wir haben ja Micky Beisenherz hier schon kennengelernt als Autor für Comedy im Dschungel. Jetzt Till als deinen Autor. Tommy Schmidt ist einer, wahrscheinlich der berühmteste Autor, der für ganz viele so Sendungen schreibt. Hier, Klaas mit Baywatch Berlin macht auch mit seinen Autoren was oder seinem Autorenteam.
Genau, Tommy Schmidt schreibt ja unter anderem auch für Klaas in Late Night Berlin. Ja.
Was ist das für ein Job? Wie wird man das? Was können die, was machen die Autoren für so Leute wie dich, die bei Comedy-Programmen oder Shows helfen?
Naja, Till und ich schreiben ja immer alle Nummern zusammen, aber die schreiben auch schon mal komplette Nummern für andere. Und da sie so viel Erfahrung haben oder schlau sind, meistens sind das auch sehr gebildete Menschen, die und trotzdem eine sehr, sehr humorvolle Seite haben.
Genau, rufe ich die an und sage, pass mal auf, hier sind 1500 Euro, 2000, wie viel, wahrscheinlich von bis.
Ja, und
pro Tag oder setzen die sich mit mir hin und schreiben an meinem Comedy-Programm.
Genau, und wenn die wirklich schlau sind, versuchen sie eben deinen Standpunkt erstmal rauszuarbeiten und was die Leute in dir sehen oder wie du dich selber siehst und versuchen einen Gag zu machen, der eigentlich genau auf dich passt und nicht so ein Allerweltsding da reinzuhauen.
Und gibt's da Comedy-Größen, die man jetzt aus dem Fernsehen kennen würde, von denen du weißt, die kriegen das Programm geschrieben?
Die gibt's, ja.
Ja?
Ja.
Und, kannst du einen Namen nennen?
Aber wenn die gut sind, veredeln die das.
Einen Namen?
Wenn,
oder wer viel geschrieben kriegt, zumindest.
Ach, bei Cindy aus Marzahn.
Hab ich sofort dran gedacht.
Die würde das, glaube ich, auch sofort zugeben.
Okay. Also.
Der Sascha hat ihr da, der arbeitet, glaube ich, immer noch mit ihr zusammen.
Sascha wer?
Ich überlege gerade, Sascha, ich komme jetzt gerade nicht auf den Nachnamen.
Aber die hat einen Autor, der heißt Sascha.
Und ja, der und der macht das toll für sie, ja. Oder Kristall arbeitet sehr viel mit Autoren zusammen, hat er mir letztens erzählt. Aber bei Kristall ist es auch so, der nimmt dann diese Gags und veredelt die auch auf der Bühne. Mhm. Und das muss, glaube ich, zusammenkommen.
Also es ist keine Schande, dass wenn so, selbst so eine Größe wie du sagst, ich schreibe eigentlich alle Nummer mit Till zusammen, dass das nicht nur von einem kommt.
Genau.
Kann man es nicht liefern kann, diese Menge auch?
Ich könnte sich auch eine Nummer alleine schreiben, ja. Aber es macht einfach viel mehr Spaß, zu zweit zu schreiben. Und man schraubt sich dann immer weiter hoch. Es gab ja auch immer wieder Versuche, Schauspieler zu nehmen und denen gute Texte zu schreiben und die loszuschicken. Das hat nie funktioniert. Also da fällt mir jetzt Stefan Jürgens, sehr guter Schauspieler, war früher bei RTL Samstagnacht. Da dann plötzlich alle auf Tour gingen, hat er gedacht, komm, ich gehe auch auf Tour. Oder irgendjemand hat gedacht, wir schreiben dir lustige Texte, du gehst auf Tour. Hat nicht funktioniert, obwohl er so ein guter Schauspieler ist.
Was unterscheidet den dann von dir?
Ja, eben, dass er Schauspieler ist, wenn du im Theater bist, dann gibt's ja die vierte Wand, also Richtung Publikum. Und die wird von einem Schauspieler ja fast nie durchbrochen. Er spricht fast nie das Publikum an, sondern er stellt eine Rolle dar, im günstigsten Falle besonders gut und glaubwürdig, aber er durchbricht nicht diese vierte Wand und spricht dich als Zuschauer wirklich an. Und das macht ja der Stand-Upper. Und zwar pausenlos. Mehr als dass er für die anderen drei Wände spielt. Also der Stand-Upper holt es sich, er spricht sein Publikum an, seht ihr doch auch so oder ihr kennt doch auch und so. Er spricht wirklich das Publikum an. Und das macht ein Schauspieler nicht.
Und dafür ist auch nicht gewohnt. Ein krasses Gespür dann auch?
Ja, man braucht da das Gespür und der Schauspieler ist ja verpönt, eine Rampensau zu sein. Knallcharge, sagt man ja dann auch. Und der soll in seiner Rolle bleiben, der soll die Rolle spielen, du darfst ihn bei seiner Arbeit zusehen und ihm auch applaudieren, aber er geht nicht aufs Publikum zu, auf keinen Fall.
Okay.
Und das ist der Unterschied.
Und was war so die aus Humorsicht schlechteste Nummer, die du mal gemacht hast? Gibt es ja so einen Moment, wo du weißt, da standest du und dachtest, jetzt das knallt und dann...
Da gibt es ja immer viele. Gerade so in der Preview-Phase, wenn man mit dem Programm erstmal loszieht, ich mache dann immer so 25 bis 30 Jobs, wo ich das Programm ausprobiere. Ja, und nicht alles, was man so am grünen Tisch lustig fand, kommt auch so an. Umgekehrt geht's aber genauso. Es gibt Sachen im Programm, die wolltest du schon rausschmeißen, aber die Leute biegen sich vor Lachen.
Und nach all den Jahren kannst du das nicht berechnend vorhersagen? Oder nee, so hast du schon einen Riecher? Nee,
absolut nicht. Das ist wie so ein Fußballspiel. Du weißt beim Fußballspiel nie vorher, wie es ausgeht. Und das ist ja auch das Faszinierende daran. Und ich finde auch eben, das macht den Job aus. Ich weiß noch, wie ich, vielleicht habe ich es hier schon mal erzählt, beim Comedy-Preis den Gag erzählt habe, kommt ein Zyklop zum Augearzt. So. Total nicht gezündet, weil vielleicht ist
das... Ich fand das ganz lustig.
Ja, aber wir sitzen uns jetzt hier auch konzentriert gegenüber. Ja. Aber wenn du dann so im Publikum sitzt, denkst du ja vielleicht, selbst als hochgebildeter Akademiker wie du, wieso? Ach, und musst erst einen Moment drüber nachdenken. Dann ist aber der Moment schon weg und dann wird nicht mehr spontan gelacht. Also, ich habe das gemacht. Das war eine Aufzeichnung für den Deutschen Comedy-Preis. Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal moderiert und sag so den wunderbaren Gag, wo wir uns mit den Autoren drüber kaputt gelacht haben. Kommt ein Zyklop zum Augearzt. Totenstill im Publikum. So, ich wollte aber auf den Gag nicht verzichten. Dann habe ich den Leuten das erklärt, dass auf ein Zyklop hat ja nur ein Auge. Ja. Also geht er nicht zum Augenarzt, sondern zum Augearzt.
Ich da hast du auch schon verloren, oder nicht in dem Moment?
Ja, pass auf. Ja? Und dann habe ich gesagt, ich erzähle den Gag jetzt nochmal, weil es ist ja eine Aufzeichnung. Da sitzen so 1000 Leute bei der Aufzeichnung zum Comedypreis. Also Leute, kommt ein Zyklop zum Augearzt. Die Leute drehen durch, verbiegen sich, verlachen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie der normale Zuschauer zu Hause sitzt. Ich erzähle den Gag, er kapiert ihn nicht, aber der ganze Saal lacht. Und er denkt, scheiße, bin ich so bescheuert.
Was ich jetzt gemacht hätte, ich hätte das drin gelassen, dass du sagst, komm, ich erzähle nochmal und ihr lacht alle richtig.
Ich hätte es auch drin gelassen, aber da kommt ja der Producer auf.
Verstanden. Lass mal eintauchen in die Idee von Humor. Was ist das eigentlich? Lateinisch Feuchtigkeit fand ich hochinteressant. Humor, da kommt's her. Und das ist zurückzuführen auf die Körpersäfte, auf die Idee, dass bestimmte Körpersäfte uns ausmachen, ne? Wie Galle, Blut und Co. Das hatten wir hier auch schon mal. Ich finde aber eine Idee wunderschön nach einem Herrn Lersch. Humor ist die Einstellung zum Leben, die die Menschen und menschlichen Verhältnisse, aber auch sich selbst in den Unzulänglichkeiten und Schwächen versteht und verzeiht. Das muss man vielleicht mal kurz sacken lassen, wie den Zyklopen, der zum Augearzt kommt. Aber eine Einstellung zum Leben, die den Menschen und die menschlichen Verhältnisse in seinen Unzulänglichkeiten und Schwächen versteht und verzeiht. Das fand ich gut.
Das hat Sigmund Freud fast wörtlich auch genauso gesagt.
Dann hat es der Lersch geklaut. Wie hat es Freud gesagt?
Freud hat gesagt, Humor ist eine seelische Grundhaltung, die in den Missständen des Lebens menschliche Unzulänglichkeiten erkennt und lachend verzeiht.
Ja, es hat ja was unglaublich Befreiendes,
finde ich. Total. Und gerade das letzte Wort, wenn es darauf hinausläuft, dann versteht man es doch fast.
Ja.
Das Verzeihen. Also es geht darum, Unzulänglichkeiten eben nicht bitter ernst zu nehmen und daraus eine Schuld erwachsen zu lassen, sondern direkt in dem Moment schon zu verzeihen.
Und ich finde, wenn man so über Humor nachdenkt und vielleicht auch über den Job des Komikers oder überhaupt Humor als Zwischenmenschliches, dann könnte man schnell so zu dem Gedanken kommen, es ist ein nice to have. Das ist ganz cool, genau. Wenn es da ist, ne? Und jetzt ist aber halt Pandemie, da machen wir die Hallen zu und dann gibt's keinen Spaß mehr oder weiß ich nicht, nur den Blöden auf RTL.
Gerade die deutsche Seele denkt ja, grad Humor ist Seele. So ein i-Tüpfelchen, ne?
Und jetzt habe ich einen Aufsatz gefunden von Laszlo Felecki. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ein Ungar, der hat 1969 wohlgemerkt, das ist gleich noch wichtig, ein Paper diesen Aufsatz veröffentlicht und sagt: Mit der Erfindung der Dampfmaschine ist die Hölle der Wissenschaft, der Technik über uns hereingebrochen. Und seitdem...
Wann hat er das gesagt?
1969.
Genau. Ja.
Ja. Und er sagt, es gibt immer mehr Wissenschaften und Teilwissenschaften und wir können den Menschen immer besser verstehen. Und wir überholen uns aber durch dieses immer mehr Wissen und durch dieses immer technologischere, immer rationalere, gerade selbst. Und ich finde das ziemlich geil, weil... das ist halt eben Ewigkeiten her, dass er das gesagt hat. Wenn ich jetzt an heute denke, ne, und so das Gefühl habe, okay, da fahren Roboter hier durch Hamburg und die sind scheinbar so schlau, dass sie mich erkennen, sich bedanken und auch noch ihr Ziel wissen, wo sie da die Medikamente hinliefern müssen. Wenn ich daran denke, dass Google Bilderkennungssoftware hat, die Brustkrebs besser erkennt als erfahrene Ärztinnen, dann finde ich, ist das doch ein Moment, wo man sich wirklich fragen muss, ist nicht gerade, wenn jemand schon 69 erkennt, hey, der Unterschied zu diesem oder der Gegenpol zu dieser Technisierung der Welt, das muss Humor sein, weil das war seine Kernaussage, dann finde ich, das ist das etwas, was für uns alle Alarmglocken anmachen sollte.
Tja, da sind wir ruckzuck natürlich wieder bei Nietzsche. Der hat ja gesagt, wir haben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Und das kann man mal für unsere heutige Folge umwandeln in, wir haben den Humor, um nicht an der Wahrheit zu sterben.
Jo, das gefällt mir sehr gut.
Da ahnen wir jetzt alle schon, wo der Kern der Sache stecken könnte.
Ne? Wir haben den Humor, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Zitatze. Das ist ja ein eigenes Zitat von dir.
Ach, gut, ne? Tragen wir an, lass ich jetzt so eintragen beim Patentamt. Und wenn du die Welt nur technologisch sehen würdest, und es gibt ja dann immer so Fälle, wo man sagt, ah, der geht auch zum Lachen in den Keller. Mhm. Oder der Polizist, der Hausmeister, die Ärztin, die so gar keinen Humor mitbringt.
Deine Nachbar.
Die sagt, das ist jetzt einfach so unfertig.
Ja.
Ja, das müssen Sie jetzt mal so als gegeben hinnehmen und guck nicht links, guck nicht rechts. Ja.
Natürlich ist es aber so, dass aus der Wissenschaft wie immer dann der Versuch kommt, das, was wir alle glauben, was gegeben ist, nochmal anzugreifen und zu hinterfragen. Das ist ja der Job von Wissenschaft. Und ich bin auf einen Roboter gestoßen, John the Robot. Der macht in Los Angeles bei Open Mic Sessions mit, so als Stand-Up-Comedian.
Nein, doch. Nein, das gibt's schon. Ja, das gibt's gerade fragen, was wohl in der Zukunft ins Welt.
Aber das gibt's, pass auf, und dann rollen die den da rein. Was heißt rollen die da rein? Das ist so ein kleines Ding, wie man das vielleicht aus dem Spielzeugladen kennen würde, aber massiv schlau. Also ich weiß nicht, was sie da alles für Technik reingepackt haben.
Hat sie alle drauf. Alle
Witze. Es ist eine Uni, die das macht. Dann stellen die den auf so einen kleinen Kaffeetisch hier, wo ich gerade auch neben sitze, auf die Bühne. Haben einen Typen, einen Assistenten quasi neben dem, der nur das Mikrofon hält und dann fängt dieser Roboter an, Witze zu erzählen. Und das sind dann schon erstmal so Alexa-Witze, ne? Hey Alexa, mach den Abwasch, es tut mir leid, ich habe gerade keine Hand frei, wo du so denkst, und so dachte ich auch, wer das? Was soll der jetzt können? Du wirst ihm so ein paar blöde Witze aus dem Netz reingeben und dann erzählt er die, dachte ich mir, können Computer natürlich vermeintlich Humor nachmachen. Pass auf, diesem Teil, John the Robot, und ich verlinke euch mal das Video in der Podcast-Description,
Hammer.
Den haben die aber so gepimpt, dass der bestimmte zusätzliche Skills beherrscht. Der erzählt irgendwie einen Witz über Plastic Surgery, also ne, Schönheitschirurgie, ist ja alles auf Englisch. Und dann sagt er, weil er ja komplett aus Plastik ist, irgend so ein Spruch über Plastik. Und dann lacht kein Mensch.
Ja.
Oder nur so ein verhaltenes
Erkennt er das?
Klatsch. Das erkennt er jetzt.
Nee.
Und schiebt einen Witz nach, der dann funktioniert. Und dann haben die, und nicht nur das, sondern der erkennt auch, wie lange der warten muss. Und dann haben diese Forschenden mit genau diesem Roboter mehrere Durchläufe gemacht. Die haben den quasi einmal nur seine Witze da stumpf erzählen lassen. Das fanden die Leute dann auch mehr oder weniger lustig, was ich mir vorstellen kann, weil dieser Roboter ist schon lustig. Aber wenn die den dann pimpen, also schlauer machen und sagen, du reagierst aufs Publikum, interagierst mit dem, die vierte Wand, die du eben angesprochen hast, dann wird der als viel witziger wahrgenommen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, shit, ist das für uns unvorstellbar, dass irgendwann da so ein Atze-Roboter auf eine Bühne rollt und warum auch immer, weil der Algorithmus so unfassbar schlaues Humor imitiert, dass ich als Publikum wirklich ausraste?
Ja, das scheint ja jetzt, nach dem, was du gesagt hast, völlig logisch, dass es bald möglich ist. Und so Locken drauf zu machen, ist ja sicher auch nicht das Problem. Ja gut, dass ich schon so lange dabei bin.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, weil ich denke, es ist genau dieses Humorvolle, das ist eben das, was uns von der Wahrheit befreit, ne?
Damit wir nicht an der Wahrheit sterben.
An der Wahrheit sterben, so muss man sagen. Und ich finde, wenn du jetzt, also ich frage mich ja ganz oft, was sind eigentlich die Punkte, die uns als Menschen noch von den Maschinen unterscheiden, ne? Oder wo lassen wir uns garantiert nicht von den Maschinen überholen? Und ich finde, es gibt so bestimmte Bastionen und Humor oder auch das Fühlen, und das geht für mich sehr stark einher, weil du diese Empathie auch fürs Publikum brauchst, das wäre eben so eine. Scheint mir angegriffen zu werden.
Ey, Wahnsinn, ne? Meinst du, dass das kleiner Exkurs, meinst du, dass es im Bereich Tanz auch möglich ist? Weil ich hätte ja immer noch eine Chance, so als Tänzer.
Ich kann zwar nicht tanzen, wie ist der dein Kopfkino bitte?
Tanzbegeistert. Du siehst ja, dass ich hier schon ganz in Schwarz sitze.
Ja, schick siehst du aus.
Nureyev-mäßig. Und wo der Beckenbauer schon sagte, Beckenbauer hat übrigens mal mit Rudolf Nureyev zusammen in der WG in New York gewohnt.
Entschuldigung, muss ich den kennen?
Nee, das ist kein, also Beckenbauer.
Den kenne ich.
Nureyev, bitte nachher mal googeln, es gibt einen ganz tollen Film über ihn, war einer der größten Tänzer seiner Zeit. Okay. Später, wie sich's gehörte, gestorben, also tragisch, also wie sich's für einen großen Künstler gehört. Achtung, Ironielampe an. Und als Beckenbauer bei Cosmos New York gespielt hat, wohnte er zusammen mit Nureyev in der WG. Und Beckenbauer so ganz handfest wurde darauf angesprochen, weil Nureyev einer der ersten großen bekennenden Schwulen war. Und dann sagt der Beckenbauer nur sowas, oh ja, der Rudi, das war schon ein verrückter Hund, das war ein verrückter Hund. Und ja klar, hat er sie denn mal angefasst? Ja, versucht er das schon, aber er war halt von der anderen Fakultät.
Okay.
Und das hat so witzig, wenn ich das vorstelle.
Nein, aber tanzen.
Du bist ja jetzt öfter hier in Hamburg und wenn die Theater wieder aufmachen, bitte geh mal an die Staatsoper. Hier in Hamburg ist ja eins der drei größten Tanzensembles der Welt und schau dir da den Nussknacker oder Schwanensee mal an. Und da stell dir einfach mal vor, wir sind gleich wieder beim Thema Humor. Aber weil wir uns aber heute auch mit Robotern beschäftigen, weil ja einer über die Füße gelaufen ist sozusagen. Und da stell mal vor, diesen Tanz machen jetzt.
Eine Maschine machen.
Maschinen. Weil das wird ja irgendwann werden diese Bewegungsabläufe ja genauso hinzukriegen sein.
Ja, aber weißt du, was, glaube ich, es immer unterscheiden wird? Das ist wie mit einem Keyboard und einem Klavier. Oder noch krasser als ein Keyboard mit programmierten Tönen. Du könntest ja sagen, irgendwie einen Tastenanschlag brauchst du in so einem Viervierteltakt immer wieder.
Ja.
Dieses ganz kleine Abweichen.
Ja.
Durch die Imperfektion des Menschen. Das ist, glaube ich, das, was die Kunst immer unterscheiden wird vom Programmieren.
Human Touch. Und deswegen frage ich mich gerade, um jetzt wieder auf den Roboter, den Stand-Up-Roboter zurückzukommen, gehört nicht zu gutem Stand-Up-Humor auch das Versagen?
Dass du den
die Möglichkeit des Versagens.
Ein interessanter Gedanke. Lass mal in die Wissenschaft eintauchen und historisch mal schauen, was ist denn eigentlich so an Ideen bisher zum Humor aufgestellt worden? Und es wird seit ungefähr 2000 Jahren gefragt, was macht denn eigentlich Humor aus? Und seit dieser Zeit sucht man nach dem Heiligen Gral, nach der einen Zutat, den Humor immer braucht. Ja. Und wahrscheinlich die älteste Theorie geht so Richtung Plato zurück, also an ehemaliger antiker griechischer Philosoph, so sage ich's. Und der hat gesagt, es geht den Leuten darum, dass sie eine frühere Version von sich selbst in den Unglücken, in den Fehlern einer anderen Person dann wiederfinden und sich dadurch überlegen fühlen.
Ja.
Also ich erzähle irgendwie einen Witz und alle kennen das und man macht sich vielleicht auch als Comedian auf der Bühne klein und erzählt, boah, mir ist da letztens, weiß nicht, in der Küche alles runtergefallen und ich denke, der Depp und ich sitze jetzt hier cool und fühle mich besser.
Ja, auch das ist ja schon die Grundlage für eine Tortenschlacht. Wenn du im Film eine Tortenschlacht siehst, du musst einfach lachen, du kannst nicht anders, weil gerade der am wenigsten damit gerechnet hat, der kriegt dann die dritte Torte schon ins Gesicht und insofern ist Schadenfreude auch gar nicht als so böse einzustufen.
Freud, hast du eben schon angesprochen, der geht einen Schritt weiter und bringt seine Theorie des der Erlösung, des Release rein, ja, also dass ich mich quasi befreie und sagt, dass die Idee ist, dass im Prinzip sich die ganze Zeit in uns ja was anstaut. Bestimmte Sachen, Freud, wissen wir alle, diese unbewussten Wünsche und das Verlangen in uns, was wir nicht zeigen dürfen, weil wir kontrolliert werden durch unser Über-Ich, dass die sich im Moment vom Humor Bahn brechen und dann bestimmte Sachen angesprochen werden können, die sonst eigentlich gesellschaftlich tabuisiert sind.
Ja, ja.
Kann man auch was mit tun, oder?
Ja, unbedingt. Man sagt ja auch so, der Witz ist ja intellektuell auf Reisen. Für manche nur ein Kurzausflug, aber nimm mal die ehemalige DDR, wo sich übers Regime nicht offen lustig gemacht werden durfte.
Ja.
Oder es durfte nicht offen kritisiert werden. Für die hatte Kabarett eine ganz andere Bedeutung, weil man balancierte immer an dieser Linie lang, aber es war eben ein Mittel, um damit fertig zu werden.
Ja.
Ne, wenn man sich, es gibt ja auch den sogenannten Galgenhumor. Oder selbst in den KZs früher, und jetzt sind wir wieder, jetzt schlagen wir eine Brücke zu dem, was du eingangs hier vorgespielt hast.
Aber, oder? Also.
Nee, teilweise auch absichtlich. Es gibt gab ja zu der Zeit auch einen großen, in Deutschland auch einen großen jüdischen Humor, der leider so damit so ein bisschen aus Deutschland weggespült wurde. Aber es ging oft darum, eben das Schicksal erträglicher zu machen durch Humor. Wenn du kannst ja nicht die ganze Zeit nur weinen. Und manchmal versucht man die Sachen leicht zu nehmen und auch humoristisch zu nehmen, um eben den berühmten Galgenhumor dadurch zu führen.
Ich muss auch gerade nochmal an heutige Regime denken. Xi Jinping, habe ich es richtig ausgesprochen, ja. Der chinesische Oberguru.
Oder wie der Bild-Zeitung-Chef sagt, ja. hast du die Doku, der Oberchinese.
Der Oberchinese, wer es noch nicht gesehen hat, wie heißt denn nochmal Deutschland, die Bild-Zeitungs-Doku bei Amazon Prime.
Ja, Wahnsinn. Ich weiß auch nicht mehr.
Julian Reichel, paar Excel.
Bild macht Deutschland.
Bild macht Deutschland. Ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass da ganz viel Einfluss vom Bild im Endeffekt insofern genommen werden durfte, als dass die es am Ende freigeben mussten. Aber ja, wer es noch nicht gesehen hat, schau mal rein.
Es wurde nicht über sinkende Auflagen gesprochen.
Ja, es gab wenig Kritik an der Bild und da wurde auch über den Oberchinesen geredet und der darf ja, oder wegen dem darf ja Winnie Pooh in China nicht gezeigt werden, weil die sich doch so ähnlich sind angeblich. Und da, finde ich, merkst du, immer wenn diese totalitären Regime mit Humor zu tun haben, mit einer Art von Komik, ja. Die stoßen ja an ihre Grenzen.
Ja.
Oder?
Ja,
es gibt kein rechtes Kabarett.
Nee, aber du kannst ja zum Beispiel, nehmen wir mal Xi Jinping, den Oberchinesen.
Vermeintlich Linker, dann natürlich fällt mir
wenn jemand auf der Bühne steht und alle wissen, worum es geht und der Vortragende sagt, ah ja, er ist ja wirklich der Größte, unser großer Führer, wir glauben ihm alles, weil er ist so perfekt, perfekter kann ein Mensch nicht sein. Dann werden die wahrscheinlich auch lachen, weil sie wissen, das kann nicht stimmen, aber es ist so vorgetragen, dass es auch nicht, selbst für den Chinesen, nicht justiziabel ist.
Ja, verstehe.
Kommen wir zu unserem Werbepartner. 2020 war sehr, ja, sehr bewegend und wir könnten alle weniger Stress und mehr Schlaf in unserem Leben gebrauchen. Es ist so wichtig, dass wir uns in unruhigen Zeiten um uns selbst und unser Wohlbefinden kümmern. Ja, und Calm ist halt dieser Werbepartner. Ich persönlich habe Erfahrung mit Calm, weil da gibt's so vier Hauptsäulen. Einmal eine Programmbibliothek für einen gesunden Schlaf, also Sachen, die man sich anhören kann, um in den Schlaf zu finden. Dann gibt es Klangwelten, darüber hinaus geführte Meditation und für mich sehr, sehr wichtig, über 100 Schlafgeschichten erzählt von beruhigenden Stimmen wie etwa Jessica Schwarz oder Sebastian Koch sind echt richtig gute Stimmen dabei.
Also Calm ist eine App, die könnt ihr euch runterladen. Weltweit nutzen über 90 Millionen Menschen Calm, um ihren Geist zu beruhigen, sich runterzufahren und besser zu schlafen. Wenn ihr also Lust habt, mit den kreisenden Gedanken, die uns nachts sehr oft wach halten, Schluss zu machen, dann lohnt es sich tatsächlich mal, in dieses Thema Meditation einzusteigen. Und wenn es euch da wie mir geht, dass ihr blutige Anfänger seid, dann kann ich Calm wirklich total empfehlen, weil man dort Schritt für Schritt in dieses Thema reingebracht wird und auch ganz einfache erste Schritte mal kennenlernt. Und da wird kein großes, beziehungsweise überhaupt kein Vorwissen verlangt und wir machen es für euch wie immer so, dass wir was raushauen und zwar gibt es für einen begrenzten Zeitraum 40% Rabatt hier für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer von Betreuten Fühlen für ein Premium-Abo von Calm. Da sind dann mehrere 100 Stunden Programm drin und es kommen jede Woche neue Inhalte dazu. Wie kommt ihr dran? Ganz einfach, ladet euch die Calm-App runter und das geht über calm.com/supervisedfeeling. calm.com, calm.com und dann supervisedfeeling.
In den Shownotes werden wir das auch nochmal detailliert aufführen. Das heißt, da könnte man dann auch draufklicken und dann seid ihr schon da.
Also besser schlafen, meditieren, nachts runterkommen, keine Gedanken kreisen. Das alles bietet Calm. Danke, dass ihr diese Folge möglich macht und bis dahin. Nochmal in die Theorie, weil das finde ich hochinteressant. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen die philosophische, theoretische Seite gehabt. Jetzt machen wir es mal praktischer auf die Evolution bezogen. Denn auch dort gibt es Überlegungen und natürlich bringt uns das dann gleich zu den Tieren, erstmal zu Affen, dann zu Ratten, noch kurz vorher. Aber der Mensch, weil gleich wird es wirklich sehr interessant. Es gibt eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage an über 1000 Deutschen, wo gezeigt werden konnte, dass jeder vierte Mann in Deutschland Humor wichtiger findet als Sex.
Gott, das beruhigt mich.
Nee, mich nicht.
Das aber es also, sollten eigentlich mehr sein.
Ja, so, nee, ich finde das, wir bringen das auch überhaupt nicht zusammen. Ich weiß gar nicht, du hattest da eben direkt so einen Link im Kopf.
Ja, total. Guter Sex geht doch nicht ohne Humor. Humor ist doch auch eine Lebenseinstellung, ein Mindset, oder nicht? Ist ja keine.
Ja, würde ich auch sagen. Eine grundlegende Fähigkeit auch.
Genau.
Ja.
Und deshalb Tanzen, Humor, Sex haben doch mit Fallen lassen zu tun. Und wenn man da nicht loslassen kann, ich habe noch mal so eine Definition, dass Humor, also aus meiner Sicht ist Humor auch, damit meine ich jetzt nicht den Vortragenden, das ist vielleicht die Komik, aber der Humor als Mindset, als Lebenseinstellung ist vielleicht auch die Kunst, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Und du hast da eben das Beispiel gebracht, der Typ, der sein T-Shirt auszieht und sagt, jetzt siehst du gleich was Geiles. Der Typ nimmt sich total wichtig.
Stimmt, ja.
Ne?
Du hast recht, ja.
So, und Du musst doch in der Lage sein, auch deinen nicht perfekten Körper, so meine Plauze zum Beispiel, damit ins Spiel reinzunehmen. Sonst müsste ich ja, aus der technologischen Sicht, müsste ich ja erstmal ein Sixpack haben, um überhaupt
Sex jetzt vollziehen. Jetzt komme ich so langsam überhaupt dahinter, was du da meinst. Okay, verstehe. Ich dachte, du wärst jetzt auf dem Trichter da beim guten Sex, wenn erstmal ein paar Witze erzählt.
Nee.
A la Humor, Feuchtigkeit.
Nee, mir geht's nur darum, dass man eben so eine Grundeinstellung Verstanden. Zum Leben hat. Und
ja,
dass man,
okay, man muss ja loslassen.
Bei aller Kunst, bei allen, und gerade bei allem Körperlichen, was gibt es Körperlicheres als Sex, muss man loslassen.
Jetzt hab's selbst so. Nicht verstanden.
Ah, ich vielleicht sagt's dir dann noch mehr. Wenn du beim Sex den Kopf voll anhast,
ja,
dann kann der Sex doch nicht wirklich gut werden.
Verstanden.
Kann vielleicht für ein Mal gut werden, aber um richtig dich verlieren zu können im Sex und richtig Lust zu empfinden und Leidenschaft und du hörst die Geigen spielen und der Himmel stürzt ein und du möchtest deine Mutter danach anrufen. Dazu muss der Kopf doch ausgehen.
Nee, ist klar. Okay, ja, verstanden. Nee, jetzt hast du mich auch. Ich war auf einem anderen Trichter. Ich finde auch wirklich jetzt, wir werden ja hier mit dem Thema immer tiefer warm. Man ist jetzt weg von dem Punkt, dass Humor jetzt einfach nur Witze erzählen ist.
Nein.
Das kann der Roboter, sondern es ist eine Grundhaltung und es ist etwas Urmenschliches.
Genau. Und Humor ist, oder Komik ist wie Musik. Sie muss dich, sie muss dich erfassen.
Ja.
Und wenn du gute Musik hörst, dann kannst du doch nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, wie groovt das Schlagzeug jetzt und jetzt spielt er Cis-Moll und so. Geht doch nicht.
Jetzt ist klar, dass Humor vielleicht was mit der Evolution zu tun haben könnte. Wir gehen gleich tiefer darauf ein. Erstmal noch ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, fand ich hochinteressant. Da gab es eine Untersuchung, wo gezeigt werden konnte, dass sowohl Männer als auch Frauen jemanden mit einem gewissen Sinn für Humor, mit einem guten Sinn für Humor bevorzugen als Beziehungspartner. Finde ich toll.
Frauen mehr Männer mit Humor oder Männer mehr Frauen mit Humor?
Das ist mir nicht bekannt. Was ich aber hier dran an der Studie krass fand, ist, die haben eine andere Frage gestellt und wollten wissen, wer von den beiden mag jetzt eher den Humor Generierer, also denjenigen, der den Humor macht, und wer mag eher den, der den Humor annimmt, der den wertschätzt. Und da wurde dann gezeigt, dass Frauen eher den Humorgenerierer anziehend finden, also der die Witze erzählt, okay. Und Männer lieber die mögen, die Witze dann wertschätzen und zuhören.
Sehr gut.
Das wurde dann noch in sehr, sehr interessanten, verstrickten Ideen, möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, mit dem Eisprung der Frau verbunden, wo dann so die Idee war, dass je nachdem, wie fruchtbar du gerade bist, du dann auch guckst, wie läuft's mit dem Humor.
Ja.
Und dass dann dieses, ey, da hat jemand einen guten Witz zu erzählen, deswegen interessant sein könnte, weil es halt eben für eine gewisse Geistesstärke steht. Also eine Idee war eben, ne, dass dieses Annehmen, das Wertschätzen von Humor sexuelles Interesse ausstrahlt und dass, wenn ich guten Humor generiere, dass das eine gewisse kognitive Fitness belegt.
Das würde ja übersetzt heißen, Humor ist ein Indiz für Intelligenz.
Es gab Untersuchungen, wo gezeigt werden konnte, dass, wenn du bestimmte Sachen lustiger darstellen kannst, dein IQ auch höher ist, ja.
Okay, gut.
Was aber wäre ich denn trotzdem vorsichtig, ne? Weil ich finde, bestimmt, wenn wir jetzt auch sagen, Humor ist eine Einstellung und Humor ist vielleicht eine Frage davon, wie blicke ich aufs Leben und wie gehe ich mit bestimmten Sachen um, dann finde ich immer es kritisch, dass so auf unser, ich habe ja schon das oft genug hier kritisiert, unser Intelligenzverständnis. Ich kenne zum Beispiel eine junge Frau mit Down-Syndrom, die hätte in unseren IQ-Tests keine Chance.
Ja. Ne?
Die würde einen schlechten Wert bekommen. Aber wenn du dich mit der unterhältst, wenn du der zuhörst, wenn du dir guckst, was sie so postet, was sie erzählt, das ist so humorvoll, das gibt einem so viel mit. Also Nathalie heißt sie. Und dann denke ich immer, ja, Nathalie, das ist doch Humor. Und das jetzt abzusprechen, weil ich sage, da fehlt jetzt irgendwie ein Intellekt hinter, wie soll ich das formulieren? Ein hoher IQ-Wert hinter, das wäre ja unfair.
Und ja, falsch. Wäre jetzt auch nochmal eine Definitionssache, ne? Wie viel lexikales Wissen gehört dazu? Aber wenn sie Situationen und Abläufe gut erkennt.
Und auch ein humorvoller Typ ist. Ich finde, das ist ja auch immer noch eine Frage. Bin ich ein heiterer Person?
Aber denkst du nicht, dass Humor eben auch, man sagt ja, Humor ist entwaffnend, dass, wenn du als Mann ein lustiger Typ bist, eben auch viel lachst und vielleicht auch Humor generierst, dass du für Frauen dann auch nicht so eine Bedrohung bist? Als jemand, der nie lacht, vor dem hätte man doch eher Angst.
Super.
Und Frauen müssen ist ja wahrscheinlich, ich behaupte das jetzt einfach mal, nicht wissenschaftlich, aber so in der Evolution war es doch eher so, dass Frauen Angst vor Männern haben mussten. Und gerade früher wurde sich ja genommen, was man wollte, okay, weil ja, der Mann eben über mehr Körperkraft verfügte. Und wenn ein Mann dann lacht und lustig ist, dann hat man doch vor dem erstmal, ist ja entwaffnet, man hat weniger Angst vor dem Mann, der lacht.
Da kann ich wissenschaftlich wieder voll einsteigen, und zwar eben, wenn wir uns angucken, wie unsere nahen Verwandten, nämlich die Schimpansen, lachen. Zu den Kapuzineräffchen habe ich leider nichts. Ich habe auch hier den König der Löwen-Song heute nicht vorbereitet, weil ich gleich noch ein ganz anderes interessantes Geräusch für dich habe.
Ja.
Aber pass auf, die zeigen bei der Beobachtung von Affen, dass sie das Lachen ganz bewusst nutzen, echtes Lachen, ne? Das ist ja auch noch ein Unterschied. Es gibt ja so ein Fake-Lachen und dann gibt es ein echtes Lachen, kennen wir auch als Menschen.
Ja.
Dieses echte Lachen ist etwas, was im Prinzip ein soziales Miteinander überhaupt erst ermöglicht. Du lachst ja nicht, wenn du in einer feindlichen, in einer aggressiven Situation bist, zumindest nicht ehrlich. Ne? Und die Affen nutzen das ganz bewusst und zeigen dann, ey, pass mal auf, du könntest mir jetzt hier gleich die Rübe einhauen, ich weiß, ne, weil wir hocken hier eng aufeinander und wir haben uns vielleicht vorgestern noch über das Weibchen gestritten. Aber in dem Moment, wo ich jetzt dann dieses Humorvolle da reinbringe, und das wusste ich auch nicht, dass Affen lachen, aber es tun sie offenbar, dann nehme ich natürlich den Druck raus. Und die Hirnregionen, die dabei eine Rolle spielen, sind ziemlich ähnlich zu denen, die beim Menschen eine Rolle spielen. Und das finde ich erstmal eine interessante Idee, wenn du bei Affen beobachten kannst, echtes Lachen reduziert Konflikte, entwaffnet, nimmt den Druck aus einer Situation, dass das auch uns Menschen helfen könnte. Super, jetzt wird's, Achtung, noch genereller. Und zwar habe ich dir ein Geräusch mitgebracht. Stell dir so Laborkäfige vor, gibt's von National Geographic ein super Video. Packen wir euch auch gerne in die Podcast-Description. Da kann man sich nämlich einen Versuch mit Ratten anschauen. Und für alle Ratten- und Tierfans da draußen, der Ratte passiert nichts. Die sitzt in so einer Box und dann kommt von oben die Hand der Versuchsleitung und die kitzelt diese Ratte.
Ja, ja.
Und pass auf, was man dann hört, ist Rattenlachen. Ich spiele es.
Rattenlachen vor. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Achtung, für uns Menschen nicht hörbar eigentlich. Aber man kann das wohl technisch so verändern, dass wir diese 50 Hertz, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube 50 Hertz Frequenz trotzdem hören. Achtung, das ist Rattenlachen. Hört man doch was raus, oder?
Dieses ja, aber eher wahrscheinlich 50 Kilohertz. Ne?
50 Kilohertz, okay, ja, du kennst mit Ton aus, ich habe keine Ahnung. So, pass auf, die geile Nummer ist halt, dass diese Ratte da drin sitzt, die läuft rum und dann denkst du jetzt, sie wird da gekitzelt, das ist vielleicht nur so eine mechanische Reaktion, dass dann so ein Geräusch kommt. Aber nein, als diese Hand dann rausgeht von der Versuchsleitung, siehst du, wie die Ratte wirklich rumrennt und sich umguckt, wo ist diese Hand wieder? Die will wieder gekitzelt werden.
Sie will es.
Ja, und da ist doch, finde ich, dann so zumindest dann eine Interpretation aus der Forschung, ein Zeichen dafür, wenn dieses Lachen, wenn dieses positive Reagieren auf irgendwas von draußen in verschiedenen Spezies zu finden ist, dann muss das ja was haben für uns. Ne? Und auch wenn das bei der menschlichen Wissenschaft dann manchmal so eine Sache ist, ist ja vielleicht so allgemein verbreitet, hey, Lachen ist gesund. Das ist gar nicht so einfach zu prüfen, zu belegen. Das, was ich gefunden habe, geht schon in die Richtung. Und man kann auch zeigen, dass es für die Stressreduktion gut ist, wenn du ein humorvoller Typ bist, ne, und dich damit auseinandersetzt oder es zulässt. Aber vom Grundsatz her finde ich einfach nochmal einen Schritt zurückgedacht aus evolutionärer Sicht. Humor und Lachen, um den Druck rauszunehmen in Konfliktsituationen, Hammer.
Ja. Ja, kann man sich absolut direkt vorstellen und nachvollziehen, ja.
Jetzt haben wir die alten griechischen Philosophen gehabt, wir haben Freud gehabt, wir haben jetzt die Evolution gehabt. Es gibt aber neuere Theorien, warum Humor wichtig ist. Und eine, die mir da sehr gut zugefällt, die ich sehr einleuchtend finde, bei Theorien müssen wir ja mal gucken, ne? Da wissen wir es noch nicht ganz sicher. Was weiß man schon sicher? In der Wissenschaft eigentlich nie etwas.
Ich will dich nicht wirklich unterbrechen, unterbreche dich jetzt trotzdem ganz diplomatisch formuliert, aber die alten Philosophen, die haben ja auch den ganzen Tag zusammengesessen und
überlegt,
aber sich auch viel erzählt. Mhm. Und das ging ja wahrscheinlich auch nicht ohne absurde Gedanken.
Nee, das ist ja auch legitim. Ich finde ich sage das nur deswegen hier immer ganz gerne dazu, weil ich erlebe, ich sage jetzt mal einfach Menschen ganz allgemein, die laufen so rum und die treten so auf, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Da ist immer alles absolut, da ist immer alles klar, da ist immer alles sicher.
Ja.
Und ich will ja auch keinen verwirren, aber ich finde, wenn ich mir hier die Mühe mache, den Zusatzsatz noch beizufügen, es ist jetzt eine Theorie, dann tue ich nicht so, als wäre das die in Stein gemeißelte Wahrheit, weil so funktioniert Wissenschaft eben nicht. Ne? Sie entwickelt sich weiter und wir müssen oft von Theorien sprechen. Und wenn ich in einer Studie fixe Ergebnisse habe, dann ist diese Studie aber im Zweifel auch nur ein ganz kleines Puzzlestück in einem größeren Bild, das wir vielleicht noch nicht haben. Und da möchte ich eben immer wieder darauf hinweisen, das ist dann eine Extraschleife und das nervt vielleicht manchmal, wenn man so zuhört, weil man denkt, sag's doch einfacher und sag's klarer, aber aus meiner Sicht funktioniert Psychologie so nicht.
Ja, und wenn wir so über die großen Geister nachdenken, jetzt kannst du natürlich aus dem akademischen Betrieb mehr berichten als ich. Die guten Vorträge waren ja auch immer die eine gewisse Portion Leichtigkeit hatten, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, Es darf ja sein. Es muss ja nicht Wissenschaft schwierig präsentiert werden. Aber ich finde, für mich ist immer die Korrektheit, die Richtigkeit vor, dass es schnell geht und dass ich irgendwie eine provokante Headline hätte. Nicht, dass mir das nicht auch mal passiert oder dass man dann Fehler macht. Ne? Davon ist man natürlich nie gefeit. Aber naja, also jetzt eine Theorie.
Ja, okay.
Eine neuere Theorie zum Thema Warum Humor. Und zwar geht es um folgende Idee. Warum mögen wir Humor? Und was macht den Humor aus? Und da gibt es eben eine wissenschaftliche Richtung, die sagt, es sind diese Fehler, es sind diese kleinen Fehlerchen, die passieren, es läuft was schief. Ne?
Ja,
oder es ist irgendwas unerwartet oder irgendwas tun. Ich erinnere mich bei dir im Programm, da gab es doch diese Szene mit, du parkst irgendwie einen Porsche oder es steht im Porsche im Halteverbot, du kommst in die Metzgerei, der wird abgeschleppt und nachher stellt sich raus, ist gar nicht dein Porsche oder sowas. Ja. Irgendwas ist schief gelaufen. Warum finden wir das gut? Was reizt uns daran? Die Idee ist jetzt zu sagen, es ist, oder Humor ist die emotionale Belohnung dafür, dass wir Fehler aufdecken und diese Fehler nicht machen werden.
Ah, okay.
Ja, und das fand ich sehr plausibel, wenn ich mir jetzt überlege, warum werde ich so belohnt dafür, dass ich mir da irgendwen angucke, der was Dummes macht und dann kann ich da irgendwie drüber lachen. Das fühlt sich ja sofort richtig gut an.
Ja.
Naja, vielleicht ist ein Punkt da, dass ich jetzt merke, ich achte auf Fehler und wenn ich dann so einen Fehler entdecke und den durch jemand anderen aufgedeckt bekomme, profitiere ich davon und das will mir mein Hirn auch sagen.
Ah, okay, ja, verstehe. Und deshalb kann man sich auch erklären, dass intelligente Menschen oder gebildete Menschen oftmals auch mehr über Klamauk lachen, weil die haben den Abstand, die müssen sich nicht darüber definieren, die haben keine Angst, sich lächerlich zu machen und die können dann von Herzen auch richtig, das habe ich oft erlebt, wirklich von Herzen über Klamauk lachen. Wer schon alles auf mich zukam. Und
genau, bei dir in der Show, oder nicht?
Ja, aber auch so im normalen Leben, im Urlaub, da war ich in Meran. Sehr, sehr tolles Hotel mit einem tollen Restaurant und da war so ein Typ, so ein älterer Typ, dem so sein Äußeres offensichtlich nicht ganz so wichtig war und irgendwann stellte er sich mir in den Weg und meinte, ich brauche mal ein Autogramm, ich bin ein riesen Fan und ich dachte, was ist das denn für eine Type? Also der Haarschnitt war jetzt auch nicht so sonderlich akkurat und ansonsten das Äußere, also er war gepflegt, aber jetzt war ihm wohl alles nicht so wichtig. Ne? Das Hemd saß nicht so richtig, die Hose war zu groß und so weiter. Und ganz zum Schluss gab er mir eine Karte. Und wenn Sie mal, ich sage jetzt bewusst die Stadt nicht dazu, wenn Sie mal in der Gegend sind, dann melden Sie sich doch mal. Ich lache doch so gerne. Gab mir die Karte und dann war das der Leiter der Uniklinik.
Wahnsinn.
Ja, und das ist mir schon oft passiert. Und Menschen mit Intelligenz und einem Stand in der Gesellschaft, die sind öfter bereit, auch sich über Klamauk so richtig mal auszuschütten.
Wie gesagt, ich saß in deiner Show und bin da ja reingekommen. Ich hatte das schon mal bei Netflix oder bei YouTube mal Sachen von dir gesehen früher und fand auch die Alles-Atze-Nummer da auf RTL, so mit, wie alt war ich da, 14 oder sowas, 15 wahrscheinlich, oder noch jünger, fand ich dann super, habe ich immer freitagsabends geguckt, danach Ritas Welt, die Camper,
genau,
was so lief.
Aber du hast erst das Premium-Produkt geschaut.
Genau, erst dein Premium-Produkt und dachte dann jetzt natürlich, okay, hier Abitur fertig, studiert und so, die eben angesprochene Arroganz nach dem Schulabschluss und dann sitze ich in deiner Show und fand es, wie gesagt, an ganz, ganz vielen Stellen, ich dachte, ich kann jetzt nicht anders, unfassbar witzig. Und sage ich jetzt nicht, um dir Honig ums Maul zu schmieren, sondern genau, weil ich glaube, die These, die du gerade ansprichst, nochmal, ich bin der festen Überzeugung, dass dich doch Intelligenz jetzt nicht davon befreit, ist das falsche Wort, davon loskoppelt, dass du über Klamauk über Slapstick oder sowas total abgehen kannst.
Ja,
im Gegenteil, es ist ja gerade mal dieses Ausbrechen. Plumper, stumpfer, doofer Witz. Wie oft haben wir jetzt bei uns in der WG Stromberg hintereinander geguckt?
Ja.
Ich kann gefühlt die Folgen mitsprechen. Ja. Hammer.
Ja, aber wer hat überwiegend den Stock im Arsch? Das sind die Unsicheren, die jetzt vielleicht auch aufgrund ihres Bildungsstatus Angst haben müssen oder Angst haben, nicht müssen, einfach Angst haben, entlarvt zu werden.
Ja.
Die sind nicht so authentisch. Wenn du authentisch bist, dann lass du einfach los und ist egal, was die anderen da denken. Da habe ich schon tolle Frauen erlebt, auch höchst gebildete Frauen, die einfach dann so dreckig loslachen. Und das fand ich immer, also das fand ich immer so besonders sexy. Wenn eine Frau ist geistig voll da, dir vielleicht auch noch überlegen, aber lacht sich dann über den miesesten Witz schlapp und kriegt sich nicht wieder ein. Herrlich.
Hammer. Bringt uns eigentlich zu Beziehungen, finde ich ganz schön, wenn du Frauen erlebst, die dich ja bekanntermaßen anziehen als Heterosexueller und sagst, da hat Humor eine ganz große Rolle oder spielt Humor eine ganz große Rolle. Ich habe drei Punkte gefunden, wo das habe ich ja eben angekündigt, ich gemerkt habe, wenn man sich mit Humor auseinandersetzt und jetzt die Frage stellt, was hat der für eine Funktion, was macht Humor mit uns Menschen, mit unserer Psyche, wo ich gerade am Beispiel von Beziehungen gemerkt habe und nicht nur Liebesbeziehungen, wie wichtig ist das? Kennst du so Freundschaften, wo du merkst, man macht keine Witze übereinander, man Stich. Drückt sich jetzt hier keinen Spruch?
Ja.
Das sind dann für mich eher so Bekanntschaften. Ich habe also einen, den treffe ich immer so immer mal in großen Abständen, merkst du, hey, das ist hier auf keinen Fall die Basis, dass ich jetzt hier irgendwie einen blöden Spruch über sein Wandtattoo machen darf, weil ich schon lange nicht mehr in der Bude war.
Wenn du so leicht im Minenfeld unterwegs
genau,
bist, ne?
Weil du auch nicht weißt.
Bestimmte Themen vermeiden.
Ja. Findet er
so. Ja, unter richtigen engen Freunden, unter Kumpels, da kannst du doch alles. Machen.
Genau, weil weißt du, wenn ich jetzt bei Fabian reinkäme und der wird woanders wohnen und der hat da eine Fußmatte liegen, da steht drauf, hier war gestern noch aufgeräumt. Ja. Dann würde ich dann sagen, hast du die noch alle? Nicht beim anderen, wenn ich bei diesem eben angesprochenen Kumpel reinkäme, den ich nur, das ist eher ein Bekannter, ne, dann würde ich mich nie trauen, so einen Spruch zu drücken. Oder ich wüsste halt, es ist nicht die Atmosphäre dafür.
Ja.
Und da finde ich, kann man so Humor auch als super Gradmesser nehmen. Wie tief ist diese Beziehung?
Ja, stimmt. Oder du siehst so Pärchen, die schon lange zusammen sind. Und du merkst, dass sie so bestimmte Witze übereinander nicht machen.
Ja.
Ne? Und das auch nicht wollen.
Und dann fehlt doch was,
ja.
Finde ich. Ja, und ich denke dann, und lass uns mal in die Punkte reingehen. Ja,
siehst du, das ist doch wieder, wenn man sich da nicht verbinden kann, genau. Dann kann man sich an anderer Stelle auch nicht verbinden.
Ganz genau. Und das ist ja auch das, wo du mir jetzt den neuen Blick auf das Thema Sex eben gegeben hast, diesbezüglich, weil ich halt denke, du hast recht, es ist richtig, wenn du dieses Fallenlassen nicht kannst zu zweit, wenn da kein Humor ist, dann fehlt etwas. Also so eine witzlose Beziehung stelle ich mir unglaublich tot vor.
Ja, natürlich. Und zwar in allen Beziehungsebenen. Nicht nur Partner untereinander, nicht nur Freunde untereinander, auch der Onkel zum Patenkind. Ich hätte
Chefs und Mitarbeitende, ja. Chefinnen, wie auch immer. Ja, genau. Ne? Wenn da nicht
Chefs, die sich so wichtig nehmen. Guck, da haben wir doch wieder Freud.
Ja.
Der sagt, die Definition von Humor ist, sich selber nicht so wichtig zu nehmen.
Und in Beziehungen, vielleicht gehen wir jetzt mal genauer auf Liebesbeziehungen ein, finde ich, hat der Humor nochmal eine ganz wichtige Rolle, weil es ist doch so eine Art diplomatische Immunität, die man dadurch bekommt. Du willst dem anderen irgendwas sagen? Und da sind wir vielleicht beim ersten Punkt mal, nämlich Thema Übertreibung. Ne? Ey, komm mal runter, wir müssen hier keine Hirnchirurgie in der Küche durchführen können, müssen jetzt nicht nochmal wischen. Und das ist schon okay, wenn ich jetzt hier vielleicht das Nutella-Glas mal nicht zugedreht in den Schrank gestellt habe versehentlich.
Ja.
Dass das halt so ein Moment ist, wo ich finde, wenn man dann nochmal einen drauflegt und genau dieses Verhalten, was einem am anderen vielleicht ein bisschen stört, aber wo man weiß, ich will dir da jetzt auch nicht einen riesen Affront schieben.
Genau,
dass ich
genau.
Das dann humorvoll in so eine
Dein Freund zum Beispiel
bringe.
Oder WG-Mitbewohner hat so eine leichte Tendenz, immer das letzte Wort zu haben. Und du sagst zum Beispiel, hör mal Digga, wenn Mahatma Gandhi mit dir in der WG zusammenwohnen würde, hätte er seine Gewaltlosigkeit aufgegeben und schon längst ein Messer gezückt. Da kann man gemeinsam drüber lachen und der andere weiß, was gemeint
genau,
ist und so kommt man sich dann näher.
Man erkennt die Abnormalitäten des anderen an und auch die Fehler an und signalisiert auch, ey, ich habe die gesehen, aber dadurch, dass ich die in einer humorvollen Art rüberbringe, nehme ich den Affront raus.
Ja.
Und da bin ich dann wieder bei den lachenden Affen und Ratten und
den
echten lachenden Menschen.
Und dann bist du im nächsten Schritt ja auch dabei, bei diesem Verbindenden. Das hat ja so eine Konspirativität auch. Das, so ein gemeinsamer Humor heißt ja auch, wir beide gegen den Rest der Welt. Mein herzallerliebstes Patenkind.
Ja. Du hast zwei.
Patentochter,
okay. Ja.
Ich fange gerade da, sie kommt von der Schule nach Hause und wir hatten so einen Humor untereinander, der wurde nicht mehr von vielen anderen geteilt. Sie kommt von der Schule nach Hause, donnert ihren Tunister in die Ecke und ich hatte gerade ein Stück Kuchen bekommen und sie begrüßt mich mit den Worten, na du fettes Schwein, stopfst du dich wieder voll, dass die Hose nicht mehr passt und ich sage, na du kleine Nutte, wieder kein Geld nach Hause gebracht. Und wir beide konnten auch herzlich drüber lachen. Jetzt passiert aber Folgendes, was wir beide nicht mitgekriegt hatten.
Warte ganz kurz, wie alt war die da? Kleine Nutte?
Ich würde mal sagen 12. So, wir konnten auch herzlich drüber lachen. Nur was wir nicht gesehen hatten, da war ein Mann von den Stadtwerken, der den Gaszähler ablesen sollte. Und der stand da wirklich wie versteinert zur Salzsäule erstarrt. Und dazu wusste nicht, soll ich jetzt die Polizei rufen, das Jugendamt oder soll ich einfach nur sehen, dass ich hier wegkomme?
Na, ich finde den Spruch von ihr schon nicht schlecht, aber na, du Kleine.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie verbindend Humor sein kann.
Unbedingt. Nein,
solange man über dieselben Sachen lachen kann, hat man eine gute Verbindung.
Und könnte ich jetzt dir eine reinhauen, wenn wir in einer schlechten Atmosphäre sind? Ich denke mir auch mal, wenn so Politiker treffen, wenn du da sitzt als Merkel, ja, und hast den Putin in der Runde.
Die
und
ja sehr so humorvoll sein soll.
Die soll extrem. Das hört
man wirklich von allen, die mit ihr zu tun haben.
Ich glaube,
privat.
Damit wird die so viele Situationen da schon mal so gelöst haben, wenn dann da diese Knallköpfe aller Obergorillas sich da
Wir kennen doch noch die Situation.
Dann macht die so einen Spruch.
Donald Trump gerade im Amt und dann bei irgendeinem Gipfel, G20, G8, G12, was weiß ich, hat er ihr doch die Hand nicht gegeben.
Handshake-Foto.
Handshake verweigert. Ja. Und Merkel hat doch einfach nur so die Augenbrauen hochgezogen und hat so in ihre Entourage geschaut. Ja. Da möchte ich nicht wissen, was da hinterher los war, wie die sich über den Trump lustig gemacht haben.
Hammerding. Ja, nee, das glaube ich auch. Die wird mit so kleinen Sprüchen, Witzen immer einen raus. Hast du die eigentlich schon mal getroffen?
Nee, leider nicht. Ich würde die gerne mal treffen. Das am liebsten wäre mir, ich glaube, das spreche ich jetzt für viele, mal so einen ganzen Tag daneben herlaufen.
Wandern, wo geht die immer wandern? Irgendwo im Süden.
Ich glaube in der Toskana, ne?
Ja, ich meine auch. Nee, höher noch. Irgendwo in Italien, meine ich auch.
Auf jeden Fall in Italien, vielleicht in Südtirol.
Ja, irgendwie da.
Aber wäre es nicht mal interessant, abseits vom Humor, die Merkel einen Tag lang zu begleiten und mal zu sehen, was unsere Bundeskanzlerin so den ganzen Tag macht.
Wir haben uns auch gefragt in der WG, was wird die machen, wenn die jetzt in Rente geht quasi. Und wir waren sicher, dass die nicht so eine Gabriel-Nummer schiebt und dann irgendwie sich da bei den Konzernen.
Ich glaube, persönliche Bereicherung ist hier völlig egal.
Glaube ich auch.
Und das ist schon mal eine der vornehmsten Aufgaben.
Aber die kann doch nicht aufhören. Die wird ja jetzt nicht sagen, ich sitze jetzt hier rum und gucke Fernsehen. Ich hole mal das Chillen nach.
Vielleicht irgendeine Lehrtätigkeit. Ja, irgendwie denkst sowas. Du, dass sie eine Biografie schreiben wird?
Ich habe das Gefühl, die ist so undarstellungsmäßig drauf. Ich habe kein schönes Wort dafür. Die hat so wenig Interesse daran, sich irgendwie zu präsentieren oder irgendwie dazu sagen.
Er hat ja selbst.
Ich glaube, die würde keine Biografie über sich schreiben, sondern die würde irgendwas über Deutschland schreiben. Sowas dann eher.
Über die Entwicklung vielleicht, ja. Gregor Gysi wurde mal gefragt und er ist ja nun wirklich im ganz anderen politischen Lager, aber auch eben schlauer Kopf, was er an Merkel so schätzt. Und dann sagt er auch als erstes, erstmal muss ich sagen, sie ist keine Politikerin, die irgendein finanzielles Interesse hat. Persönlich. Wir können sicher sein, dass sie zum Gemeinwohl arbeitet, sagt er als politischer Gegner. Das zweite ist, dass sie, ich glaube, ihre Gelassenheit und dass sie völlig uneitel ist.
Die viele kritisieren, die Gelassenheit, das Nichtstun.
Ja.
Würde ich ja auch an vielen Stellen in meiner Generation uneitel. Sagen, du tust zu wenig, Mutti.
Und das dritte ist, und das können wir, wenn wir mal nachdenken, glaube ich, auch wieder alle unterstreichen, dass sie die Gabe hat, im richtigen Moment so ein bisschen zu lächeln.
Ja, nee, genau, absolut. Das ist wieder
der Humor. Und da sind wir fast beim Kern unserer Sache heute. Das heißt ja, komm Leute, nehmt euch nicht so wichtig, ich nehme mich auch nicht so wichtig, lasst uns über die Sache sprechen, aber ansonsten können wir auch schon mal schmunzeln.
Ja, da sind wir bei der Sache des Humors. Bringt mich zum zweiten Punkt für die Beziehung, mal für uns alle ganz praktisch gedacht. Das Unbenennbare benennen.
Ja.
Galgenhumor. Ja. Nach dem Motto, ey, hör mal Schatz, es ist jetzt hier Mitte Mai und wir hatten dieses Jahr schon, zweimal Sex.
Ja.
So Nummern, das, weißt du, was ich meine? Das,
genau, unter Humorvoll würde man sagen, mir wird's langsam zu viel.
Das fehlt mir jetzt als Witz, genau. Der wäre vielleicht in der Situation, komm, ich weiß es nicht genau, du hast ja wirklich zu alles mit meinem Spruch, aber genau. Und da bringe ich dort dann was rein.
Ja.
Wieder eigentlich ein ganz ähnliches Spiel. Ich benenne ein Thema, ein zwischen uns stehendes Problem und sage plötzlich, ne? Ich mach das lockerer. Es gibt da so wunderbare Beobachtungen, Geschichten aus der Vergangenheit, wo Leute dann quasi zur Guillotine geführt wurden, was damals in Frankreich höchste High Technology war, wie so ein Roboter heute hier in Hamburg, wo die dann irgendwie gesagt haben sollen, ist das denn auch alles sicher? Ne, als sie da auf diese kleine Empore gebracht wurden. Und das, es ist ja was. Galgenhumor, finde ich, ist doch wirklich die Idee, dass ich dadurch, dass ich die Leute drumherum nochmal mit ins Lachen hole, diese völlig absurde Situation in irgendeiner Weise wieder menschlich mache. Und aufs Kleinere gedacht,
in der Beziehung. Gerade in schweren Zeiten sind ja immer gute Zeiten für Komiker.
Ja.
Das heißt, du findest viel, über das du dich lustig machen kannst, aber du findest eben auch viel, was du so auf die heitere Art servieren kannst. Und das gibt's überall. Das habe ich selbst in Ghana, habe ich im Fernsehen verschiedene Stand-Upper gesehen. In Ghana sind so viele Straßen kaputt. Und dann erzählte so ein Typ nur über die Widrigkeiten des Lebens, der Sachen, wo sich der Staat nicht drum kümmert. Ich bin heute Morgen in ein Loch gefallen, es war mannshoch, ich kam selber nicht mehr raus. So, und die Ghanaer lachen drüber, weil sie wissen, überall sind es halt so Riesenlöcher, die man umfahren muss oder unterspülte Straßen und so weiter, ja.
Ne, und das auf die Beziehung gebracht, dachte ich auch. Wenn du jetzt, und wir haben alle solche Themen, wo du weißt, da wird ein Eiertanz drum gemacht. Das sind diese riesigen Elefanten im Raum, die kein Mensch anspricht.
Ja.
Ich will ganz klar sagen, es gibt ja Momente, wo du mit Humor da nicht drankommst, ne? Also es mag sein, dass es da Themen gibt, wo Humor nahezu ausgeschlossen ist.
Das ja, wenn ein Mann seine Frau schlägt, dann wird sie ja nicht Witze darüber machen, genau, dass das blaue Auge heute auf der anderen Seite ist, ne?
So. Aber ja, das es grundsätzlich helfen kann, wenn du sagst, ey, da ist ein Thema und ich weiß nicht, wie ich es ansprechen soll und ich komme da gar nicht vorwärts, mal zu überlegen. Und ich finde, man kann ja auch vorfühlen. Lacht jemand darüber und dann kann man immer noch nachher sagen, weil du eben diesen Affront rausnimmst, weil du dich irgendwie immun machst, ey, das war ein Spaß. Und wir kennen alle Spaß ernst, ne? Dass irgendwie noch eine echte Botschaft drin war.
Ja.
Aber ich finde, man macht sich dadurch weniger angreifbar und traut sich vielleicht Sachen anzusprechen, die sonst nicht kommen.
Aber ganz konkret jetzt, könntest du dir ein Pärchen vorstellen, wo er vielleicht der Schläger ist und sie in der Opferrolle, was miteinander herzhaft lachen kann, das ist doch im Prinzip ausgeschlossen. Dass du eine Beziehung hast, die so schlecht ist, wo der eine der Aggressor ist und der andere voll das Opfer, man kann sich doch nicht vorstellen, dass sie im nächsten Moment herzhaft zusammen lachen können.
Ich habe ja mal vor mehreren Monaten mit Antje Joel gesprochen, eine Frau, die zweimal Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist. Eine Journalistin, die dazu schreibt, ich empfehle deren Artikel total. Antje Joel heißt sie,
ja,
wer mal schauen möchte. Und ich hatte auch so bestimmte Vorstellungen und bestimmte Muster und dachte, ne, wenn einer Frau das zweimal passiert, dann fragst du ja mal, wie kann das sein? Wie kann dir das zweimal passieren? Hast du da vielleicht irgendwie für dich ein Thema oder suchst du solche Männer, ja, und woran liegt das? Und sie hat die ganzen Ideen, die man zu diesem Thema häusliche Gewalt hat, so dermaßen auseinandergenommen, dass ich wirklich nachher selber da saß und dachte, ey, ich bin hier schon mit viel Vorbereitung, mit viel Hirnschmalz, mit viel Überlegung meinerseits reingegangen und habe jetzt plötzlich, wurde das alles über Bord geworfen und sie als Betroffene erklärt es mir so anders und ich kriege so neues Verständnis da drauf. Ne, warum gehst du nicht nach dem zweiten Mal schlagen oder ja, nach dem ersten Mal? Warum bist du nicht sofort weg? Sagen doch alle Mütter ihren Töchtern und sie hat es auch gesagt bekommen und, ja, und hat auch immer, ja, gedacht, ich bin als Erste weg. Ja. Und er schlägt sie und sie läuft ihm hinterher. Er will Schluss machen, sie verlassen, sie bettelt ihn an, das Nein. Das muss man sich mal reinziehen. Deswegen weiß ich nicht genau, jetzt ne, mit selber hätte ich sofort unterschrieben, was du gerade gesagt hast. Seit meinem Gespräch mit Antje Joel habe ich das Gefühl, ey, es gibt Beziehungskonstellationen, da ist alles denkbar.
Okay.
Und wir können es von außen nur so schwer nachvollziehen.
Ja.
Aber vom Grundsatz her hätte ich auch das Gefühl, es geht eigentlich in dieselbe Richtung, wenn so eine Gewalt da ist, das passt nicht zu Humor, zu echtem geteiltem Humor eigentlich.
Wo ist die Vertrauensbasis? Wenn wir das als Schwerpunktthema hätten, würdest du mir sicher erklären können, dass es auch Pärchen gibt, die so miteinander umgehen, die trotzdem irgendwo noch eine Vertrauensbasis haben.
Tja.
Aber ist wahrscheinlich jetzt auch müßig, dieses Thema hier aufzumachen.
Machen wir vielleicht lieber den letzten Punkt auf, zu dieser kleinen Dreierliste Humor in Beziehungen. Und zwar, mach auch die sicken Witze. Ich habe jetzt mal sick
literally
übersetzt. Für mich
krank, Junge, du bist krank.
Für mich ein super Punkt, weil ich so dachte, es gibt ja immer wieder so Momente, wo du vielleicht, da sind wir nochmal bei Freud, wo du so Sachen hast, da denkst du, das ist jetzt nicht ein Thema, ein Konflikt zwischen euch, wo du so denkst, da bringe ich etwas auf, was wir uns sonst nicht trauen, weil wir drumherum tanzen, sondern das ist so vielleicht dieses Tierische in dir, das sagt, oh, ich hätte mal Lust auf einen Dreier, auf einen Swingerclub-Besuch oder auf was völlig Absurdes, weißt du?
Ja.
So, das jetzt mal als ein Beispiel. Kannst dir jetzt zig Sachen vorstellen, wo du vielleicht denkst, das sind so sicke Gedanken, die traust dich eigentlich nicht anzusprechen. Mach einen Witz draus, hau's mal raus. Und dann kriegst du doch ein Gefühl dafür.
Ach so meinst du.
Wir zensieren uns ja die ganze Zeit selber. Okay, so ganz, ganz viel, ne? Von dem, das ist wirklich vielleicht die Freud-Idee. Und ich habe den hier schon oft genug kritisiert, aber so dieser Grundgedanke zu sagen, da sind Triebe in uns, da sind Sachen in uns, die wir nicht rauslassen, die wir versuchen mit aller Kraft festzuhalten, zu unterdrücken.
Ja.
Und dass das viel in unserem Leben bestimmt und uns in Richtungen lenkt, das teile ich natürlich als Gedanke sofort. Und ich finde, beim Humor wird das besonders schön klar. Deswegen gut, dass wir ihn heute so oft hatten. In dem Moment, wo ich sage, ey, sickes Thema würde ich eigentlich nie ansprechen und jetzt haue ich da mal was raus und guck einfach mal, wie reagiert Partner, Partnerin? Ja. Gibt's da vielleicht einen Zucken oder lacht die vielleicht mit mir über die Idee, ach, so, warum laden wir nicht nochmal wen Drittes ein?
Ja.
Nur mal, ne, als Gedankenspiel, da kriegst du doch plötzlich eine Wasserstandsmessung.
Total. Da fällt mir direkt der Witz ein, wo zwei Männer sitzen zusammen Und der eine sagt, Partnertausch finde ich eigentlich super, möchte nur wissen, was unsere Frauen gerade machen. Und der passt so schön dazu. Ne?
Der ist schön, gefällt mir gut. Aber wir können noch festhalten. Humor, es wird schon lange gesucht, was ist diese eine Kernzutat? Wir haben eine ganze Reihe von Zutaten, glaube ich, kennengelernt. Ich fand aber das Schönste von dir, dieses Zitat mit der Wahrheit.
Ja. Wir haben den Humor, um nicht an der Wahrheit zu sterben.
Ja.
Oder stell mir, weil wir gerade bei dem Thema sind, wie man irgendwas rüberbringt. Der Arzt, der dem Patienten vielleicht schlechte Nachrichten überbringen muss. Okay, jetzt wird er sich nicht lustig machen darüber, aber er wird vielleicht danach suchen, das entsprechend zu verpacken. Und nicht umsonst sind ja im Krankenhaus auch solche Ablenkungen gefragt.
Ne? Clownsnummern oder sowas.
Ja. Tumor ist, wenn man trotzdem lacht, so die ganzen alten Sprüche oder Herr Doktor, habe ich noch lange zu leben? Ja, eine Langspielplatte will ich mir nicht mehr kaufen. Okay, dann willst du natürlich nicht sagen.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mich ja sehr, sehr viel mit Trauer beschäftigt fürs Buch und da ist einfach ein ganz zentraler Punkt, dass man sagt, dieses Wechseln zwischen den beiden Welten, die Traurigkeit hat ihre Funktion, aber dass du in der Traurigkeit, in der Diagnose, in dem es ist jemand gestorben, dass du da auch lachen darfst, dass es plötzlich diese Heiterkeit gibt, die aus dir rausbricht.
Ohne
dass das unglaublich menschlich ist.
Kannst du das ja nicht ertragen. Ne?
Ja.
Auf Krebsstation, da siehst du, wenn du da hinkommst, hast du sicher auch schon mal erlebt. Da siehst du so viel Leid. Und trotzdem gehen die teilweise sehr humorvoll, teilweise auch sehr hart miteinander um. Weil man das gar nicht sonst ertragen kann.
Ja, stimmt.
Na, heute schon eine geraucht oder.
Ja, klar.
Das ist ja hier zum Haare raufen, jemand, der schon in der dritten Chemo ist. Und so Witze machen die da. Bevor sich jetzt alle wieder aufregen. Ich habe es selber erlebt. Natürlich.
Nee, wird, glaube ich, jeder. Weiß nicht, wer sich da aufregen sollte. Das kann,
die Betroffenen untereinander gehen härter miteinander um, als der Verwandtschaft, die drumherum ist, lieb ist.
Es geht ja gerade nicht um die Idee zu sagen, ey, da ist was Schlimmes passiert und ich mache mich darüber lustig oder ziehe das ins Lächerliche oder erkenne das nicht an. Im Gegenteil.
Genau.
In dem Moment, wo ich über etwas Humor mache, zeige ich ja auch, dass ich bestimmte Normen verstanden habe. Dass ich verstanden habe, worum es hier eigentlich gerade geht. Und ich finde, bis man dann an dem Humorpunkt ist, bis ein Witz gelingt, muss man es ja richtig verstanden haben.
Ja.
Und wenn man sich den zugesteht und wenn man sich in schlechten Zeiten auch dieses Lachen zugesteht und diese Heiterkeit, die plötzlich manchmal da ist, auch das Groteske, was du eben aus dem KZ eben beschrieben hast, ne? Viktor Frankl ist vielleicht das beste Beispiel, der Arzt, der das KZ überlebt hat und der auch immer wieder gesagt hat, dieses in meinen Gedanken sein können hier nicht, mich nicht von dieser Negativität hier, ach, Negativität klingt so banal, aber du weißt, was ich meine.
Absolut.
Davon voll vereinnahmen zu lassen, das ist meine letzte Freiheit.
Ja, ich habe doch dank Bettina in Ghana mal ein Lepradorf besuchen dürfen.
Bettina?
Bettina Landgraf von Madame Vogana.
Okay.
Und sie hatte mich vorher gewarnt, wenn du mitkommst ins Lepradorf, das wird echt hart. Weil wenn du den Anblick nicht gewohnt bist. Und dann war ich da und es war auch hart, aber nach einer Stunde hatte man sich akklimatisiert.
Ganz kurz mal, also Lepra, da gibt's ja auch die diverse Witze drüber, die sind dann natürlich zum Teil sehr schäbig. Was heißt ein Lepradorf?
Gerade in Afrika sind Lepra-Patienten ja Aussätzige. Man hat Angst davor, dass es ansteckend ist, was ja nicht so ist. Du müsstest ja schon lange mit denen zusammenleben und entsprechend infiziert werden. Aber in Ghana stellt man sich halt vor, so kleinster Kontakt reicht aus und hat man selber Lepra.
Ich bin völlig blank auf dem Gebiet. Was haben die Menschen?
Den faulen, also so ich sag's jetzt ganz banal, dem faulen teilweise Extremitäten ab, aber dann fehlt die Nase, die Oberlippe, Finger fehlen, teilweise fehlen die Arme. Mhm. Und das ist schon ein schweres Schicksal. Man kann Lepra stoppen, aber glaube ich nicht heilen. Wir haben verschiedene andere Einrichtungen besucht, Projekte, die Bettina schon auf die Beine gestellt hat, für die ich zum Teil auch Sponsoren besorgt habe. Und dann waren wir eben in einem Lepradorf in der Nähe von Ho, das ist so eine Provinzhauptstadt. Und das war wirklich hart. Bettina hat mir vorher gesagt, überlegst dir gut, ob du mitkommst. Ich kann verstehen, wenn du nicht mitkommen willst. Dann habe ich aber gedacht, ja, ich will es mal erleben. Dann war ich da und es ist auch wirklich schockierend, will das jetzt auch nicht weiter ausführen. Aber habe festgestellt, weil klar, die Ghana untereinander sind ja auch schon sehr humorvoll und die lachen viel. Und selbst da wurde viel gelacht.
Also ein Dorf voller schwerkranker Menschen, die irgendwie ausgestoßen sind von der Gesellschaft, die wahrscheinlich ganz gemein behandelt werden und die lachen.
Da die lachen und die freuen sich natürlich, wenn Leute zu Besuch kommen, weil sie sonst keiner Beachtung finden. Ja, und da wurden auch Witze gemacht. Und da siehst du mal, ne, es hilft auch eben schwerste Schicksale erträglich zu machen, dass man sie mit Humor nimmt.
Zum Schluss noch drei Fragen von Max Frisch.
Ja.
Was versetzt sie eher in Eifersucht? Dass die Person, die sie lieben, eine andere Person küsst, umarmt und so weiter. Er ist hier gentlemanlike, geht nicht ins Detail. Oder dass es dieser anderen Person gelingt, Humor zu befreien, den sie an ihrem Partner nicht kennen.
Hey, dieser Fragepunkt,
der ist heftig, ne?
Der treibt einen auch immer wieder an die Grenzen.
Ja. Für mich ganz einfach, ehrlich gesagt. Aber du denkst noch drauf rum. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit, weil ich schon vorgelesen habe.
Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.
Nee? Das Szenario ist ja klar. Die geht irgendwie fremd, wird geküsst oder
dieses körperliche Fremdgehen, Küssen, das wird mir schon mehr Eifersucht entlocken.
Ja?
Ja. Ich lache so gerne mit und wenn der andere einen gelungenen Witz macht, dann kann
ich... Ach so, ja, aber Moment, darum geht's ja nicht.
Ja,
darum,
ich weiß, aber ich könnte es verstehen.
Ich hab eher gedacht...
Es gibt auch viele Komiker, über die ich fast noch mehr lachen kann als über mich selbst.
Das ehrt dich. Ich habe gedacht, wenn jemand es schafft, bei der Person, mit der ich in einer Beziehung bin, mehr Humor rauszuholen oder einen anderen Humor zu befreien, als mir das gelingen würde, dann hätte ich das Gefühl, ich habe da irgendwas nicht ergründet an dieser Person oder irgendwas, da habe ich noch keinen Zugang zu und hier kriegt ein Dritter das einfach so plötzlich. Das wird schon heftig an mir nagen.
Ja, aber es könnte ja auch so sein, dass ich meine Perle an der Stelle geschmacklos finde und sie aber trotzdem liebe, weil ich ihr so viel Geschmacklosigkeit zustehe. Also wenn ihr noch viel mehr, als ich auf Klamauk stehe.
Verstanden. Ja, du hast so ein Mental, das ist dann so ein dummer Witz und denkst, ach du Schande, ja gut, wenn du darüber lachst.
Und ich finde es aber trotzdem süß, dass sie über so einen Scheiß lacht.
Ah ja. Würde ich sagen, galant gelöst von dir. Vorletzte Frage. Nee, ist doch gut.
Ich atme durch.
Ja, bitte. Kommt es vor, dass sie sich im Humor als ein anderer entpuppen, als sie gern sein möchten? Das heißt, dass sie der eigene Humor erschreckt.
Jetzt habe ich ja meine Grenzen da schon oft ausgelotet.
Mhm. Krasseste Grenze? Oder Grenzerfahrung?
Weiß ich jetzt.
Ich habe hier noch nie so lange überlegen hier. Ja. Nee, ernsthaft. Bist du normalerweise, hast du immer sofort irgendwas?
Sollte ich das noch rauskriegen?
Sagst du es mir gleich. Okay, dann eine krasse Grenzerfahrung.
Was soll das gewesen sein? Muss ja schon dann existenziell...
Nee, ich weiß nicht, wenn du sagst, du hast die Grenzen immer ausgelotet und immer geguckt, bis wohin kannst du gehen mit dem Humor? Wo würdest du sagen, war es mal...
Ich habe schon, aber das war dann meistens finanziell bedrohlich für mich. Ich habe mal im sehr wichtigen Bankengespräch gesessen und es war total ernst, wirklich. Es ging auch wirklich um meine Existenz und ich habe wirklich mich irgendwann selber sagen hören, so Leute, das ist die fachliche Seite, jetzt mal eine Frage an alle in die Runde. Da saßen nur Banker. Wie findet ihr mich eigentlich?
Nee.
Ja.
Und? Wie, was? Warte mal, alle im Anzug, alle so ein gutes Bündel Stöcke im Arsch und kein bisschen Spaß im Raum. Du bist auch mit Problemen eher da und nicht mit Bargeld.
Ja, ich war total abhängig. Und wenn die den Daumen nach unten gesenkt hätten, wäre ich für Jahre hinüber gewesen finanziell. Und dann habe ich gefragt und Gott sei Dank hat so der Platzhirsch im Raum nach einer Schrecksekunde gelacht. Und dann haben dann die ganzen anderen Kalfaktoren mitgelacht.
Aber es hätte in die Hose gehen können.
Total. Und
geil.
Das schaffe ich nicht. Ich schaffe nicht, den Witz dann zu unterdrücken. Und wenn ich jetzt lang genug überlegen würde, vielleicht reiche ich es nochmal nach. Aber es gab oft Situationen, wo es wirklich unangebracht war und ich trotzdem einen Witz gemacht habe,
weil mir
das Fell gejuckt hat.
Die Frischfrage zielt ja darauf ab, ob du dich dann schlecht fühlst. Also ob dich dieser eigene Humor dann erschreckt.
Ach so, genau. Eigentlich war der ganz anders gemeint. Ne? Dass ich über Sachen lache, wo meine eigene Moralvorstellung eigentlich sagen würde, da darf so ich nicht drüber lachen. Ist mir bestimmt schon passiert. Und dass ich dann gesagt habe, sorry. Aber es hat mich nicht erschreckt. Nee. Ich fand es im Nachhinein auch immer okay.
Ja. Nee, ich muss auch gestehen, dass es manchmal Momente gibt, wo ich wirklich schockiert bin von mir selber, worüber ich lachen kann oder was in irgendeiner Weise ich witzig finde. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier klar ist, was wir für eine Sicht auf bestimmte Minderheiten haben. Dass ich finde... dass man sich da eigentlich überhaupt nicht drüber lustig machen darf. Im Gegenteil, dass es eigentlich total schäbig ist. Und dann kommt irgendwie so ein Frauenwitz und dann denkst du, boah, hätte ich jetzt öffentlich nicht gesagt, finde ich jetzt hier aber irgendwie gerade lustig. Ist das verwerflich?
Ja, weil es ja vielleicht auch gar nicht deine Einstellung zu der Sache ist. Nur du findest aufgrund der aktuellen Situation, dass...
Ja, aber es kann dann passieren, dass ich auch mal so einen Spruch raushaue. Ja. Wo du irgendwie sowas sagst, wo du denkst, boah, wenn das jetzt isoliert nähmst und würdest es irgendwie in eine Zeitung drucken, ich würde mich erstens total schämen, weil ich es grundsätzlich total falsch finde. In dem Moment finde ich es aber witzig und es ist dann auch mein Humor, aber eigentlich ist es komplett unangebracht.
Ja.
Das ist ein schwieriger Punkt für mich, immer wieder mal.
Wo wart ihr im Urlaub? Ja, wir sind nach Rom gefahren, sind durchgefahren. Ja, und habt euch abgewechselt, deine Perle und du. Nee, zu meiner eigenen Sicherheit bin ich selbst gefahren.
Ja, das ist ja noch harmlos.
Ja, ich habe bewusst einen harmlosen genommen.
Ja, ist klar. Es ist eine Gratwanderung.
Und absolut.
Diese Frischfrage geht echt ans, bei mir zum Beispiel echt ans Eingemacht, weil ich oft denke so nach, man will bestimmte Sachen, man steht für bestimmte Werte und ich stehe 100%ig dafür, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden müssen, dass dieses Patriarchat weg muss, dass wir eine Jahrhunderte, Jahrtausende lange Geschichte von einer perversen männlichen Unterdrückung gegenüber der Frau erlebt haben. Und ich bin ein Mann. Und trotzdem gibt es dann halt Momente, wo ich über den stumpfsten Witz über irgendwie eine Blondine oder eine Frau, die nicht Auto fahren kann, lache und auch wirklich lache und den auch selber erzählen könnte.
Ja.
Ist das okay?
Ja, das, also da hat ja jeder eine eigene Grenze, aber ja, wenn du spontan lachen musst, kannst du ja eh nichts dagegen machen.
Ja.
Ja.
Letzte Frage.
Ja, Max Frisch Fragebogen.
Max Frisch Fragebogen. Ja, Leute, nehmt den mal mit zu so einem lockeren Abend. Jetzt eine Frage, hast du alles kaputt gemacht. Was ertragen Sie nur mit Humor?
Ach, meine eigene Unzulänglichkeit und Tollpatschigkeit. Wirklich. Ich bin, glaube ich, nicht in der Lage, in der Küche irgendwie einen Ablauf zu machen, der so drei Sachen erfordert. Oder sagen wir zwei. Einen Kaffee zu kochen, da Milch reinzuschütten, ohne dass eins von beiden irgendwie zumindest rüber kleckert.
Okay.
Und so von diesen Unzulänglichkeiten. Ich gehe in den Keller, habe aber unten schon wieder so andere Gedanken, dass ich vergessen habe, was ich überhaupt hochholen wolle. Und so meine eigene Tollpatschigkeit, auch mental, ertrage ich nur durch Humor.
Bringt uns nochmal ganz zurück zum Anfang, ne, wo wir gesagt haben, dass Humor auch was mit dieser Unzulänglichkeit des Menschseins zu tun hat.
Ja, ich bin wirklich fürs reale Leben nicht zu gebrauchen.
Da würde ich gerne stehen, weil ich glaube, so Unzulänglichkeiten haben wir alle, dass man es dann geschafft, darüber zu lachen oder die mit Humor zu nehmen. Ich bin da oft leider verbissener, habe ich das Gefühl.
Ja, mich kann man gar nicht da humorlos nehmen, weil dann verzweifelt man.
Ja.
Dann holen sie mich ab.
Ja. Tja.
Tja, wir könnten hier noch unterhaltsam weitermachen.
Nee, wir müssen langsam mal zum Schluss kommen.
Ich hätte noch so viel vorbereitet an...
Ich habe mich eben schon gefragt.
An Chinesen, Japaner, Franzosen und so Witzen, aber muss ja nicht sein.
Muss nicht sein. Du hast hier heute mir demonstrativ mehrere Seiten, darf ich mal hier aus dem Nähkästchen plaudern, vorbereitetes Recherchematerial hingelegt. Ich habe immer gedacht, du bereitest dich gar nicht vor und machst das durch deine jahrzehntelange Erfahrenheit als Vorbereitung wett. Aber nicht schlecht.
Ich knister
mal demonstrativ ins Mikrofon. mit Textmarkern sogar.
Ist doch immer gut, wenn man zumindest einen Leitfaden hat. Ich habe diesen Block Papier heute nicht offen in der Hand gehabt. Und so ist es meist. Ich bereite mich hier ein bisschen vor und meistens schaue ich da gar nicht drauf.
Macht ja gar nichts.
Ich habe ein Zitat habe ich mir angestrichen.
Das brauchen wir noch, ja bitte.
Und steht da als deutsches Sprichwort. Deutscher Humor ist, wenn man trotzdem nicht lacht.
Ist das Schlusswort? Ja. Finde ich schon. Nein?
Ja, ist gut.
Ich wollte ja eigentlich eben noch erzählt haben, ich hatte gehofft, dass du in deiner bekannten Höflichkeit fragst, was meine Antwort auf die Max-Frisch-Frage wäre.
Hab ich doch.
Nein, zuletzt hast du nicht gefragt.
Doch, ich habe gefragt.
Oh. Und ich glaube, ich ertrage Traurigkeit nur mit Humor oder wenn was so richtig schief läuft. Ich habe noch nie erlebt, dass es dann nicht so ist, dass mir doch irgendwie noch ein Spruch rausrutscht, auch gegenüber Dritten. Und das hat schon so oft die Situation dann aufgelockert. Nicht, weil ich so tollen Humor mache, sondern weil ich glaube einfach wirklich, dass eben diese zwei Seiten in Traurigkeit so wichtig sind.
Entschuldigung.
Macht ja nichts. Liest du deine Seiten, weil ich erzähle dir alleine noch was.
Ja.
Liebe Leute da draußen, das war die... Jetzt werde ich wieder der Radiosprecher. Das war die Folge Humor. Mir hat's gut gefallen, vor allem, weil ich erst was ganz anderes erwartet hatte, als der Vorschlag an uns rangetragen wurde von euch da draußen. Dachte ich hier mit Humorkönig Atze, geht das in eine ganz klare Richtung. Es ging irgendwie in eine andere Richtung und es hat für mich eine Tiefe hergegeben, dieses Thema Humor aus psychologischer Sicht, die ich so nicht erwartet hätte. Und es bleibt natürlich wie immer am Ende die Frage, liebe Leute, was habt ihr für Wünsche, für weitere Gefühle hier? Schickt uns die doch bitte, ihr dürft uns die als Kommentar unter die Podcasts schreiben. Man kann da ja Bewertungen abgeben, das würde uns auch als Feedback sehr freuen. Schreibt da rein, welche Gefühle wir noch behandeln sollten. Das passiert auch permanent, ich führe eine lange Liste. So, und nächste Woche haben wir dann das große Thema
Liebe zu dritt.
Liebe zu dritt oder zu viert, zu fünf, zu sechs.
Wir reden Polyamorie. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Schön gesagt und auch richtig ausgesprochen. Und zwar haben wir eine Triade, ein Liebespärchen gefunden. Ich mache einen neuen Podcast mit dem WDR. Wenn ihr Lust habt, da mal reinzuhören, besser so heißt das ganze Ding. Und da reise ich durch das ganze Land im Grunde und treffe Menschen, die krasse Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben und versuche zu verstehen, was sie dazu bewegt hat. Und habe vor allem immer wieder so, na, ich sag mal, leicht verdauliche psychologische Hacks, Tipps, Kniffe für unser eigenes Leben dabei. In der ersten Folge, die original morgen rauskommt, treffe ich Kadir in Krefeld. Kickboxer, dicker Bizeps, dickes Auto, dickes Einkommen. Alles hat er, was er will. Und dann platzt ihm beim Kickboxen ein Tumor im Rücken. Und es kommt raus, der Typ hat Krebs. Und jetzt muss der mit seinem Mega-Ego, also er sagt selber, er ist ein Gentleman-Assi. Kannst du dir vorstellen, ein Krefelder, Kern-Assi. Und dieser Typ hat eine komplette Verwandlung hingelegt. Ist ein komplett anderer Mensch geworden. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr bei Besser so mal reinhört und vielleicht auch bei Instagram vorbeischaut. Da haben wir eine Seite dazu gemacht, die könnt ihr abonnieren. Mit dem WDR zusammen. Und über die haben wir die Chance bekommen, mit einer polyamoren Triade zu sprechen. Eine Frau, zwei Männer. Die Frau heißt Nicole, die gibt morgens beiden Männern einen Kuss zur Begrüßung.
Ja.
Aber nicht nur das, wenn sie von der Arbeit zurückkommt, kochen die zusammen, ziehen das gemeinsame Kind groß. Da der krasse Fakt, dass dieses Kind nicht weiß, wer der leibliche Vater ist, denn Nicole schläft mit beiden, also abends geht's auch zu dritt ins Bett und sie wollen dem Kind jetzt erstmal nicht sagen, wer der echte Vater ist, deswegen nennt's den einen Papi, den anderen Papa. Wenn das Kind dann irgendwann es später wirklich wissen möchte, na, was die Eltern dann machen werden, das erzählen wir euch nächste Woche, beziehungsweise sie erzählen euch das und
Und Leon hat mir von denen erzählt und uns ist es dann gelungen, die nochmal zu zweit zu interviewen.
Genau.
Und ich kann euch wirklich versprechen, Leon hatte ja vorher schon mit dem Thema zu tun, ich erst da. Da schlackert man schon ganz schön mit den Ohren. Und es gibt auch wirklich neue Einsichten und Erkenntnisse, die ich vorher nicht hatte.
Das wollte ich gerade noch sagen. Man kriegt einen komplett neuen Blick auf die Liebe. Völlig egal, ob Liebe zu dritt für euch da draußen was Vorstellbares ist. Schickt uns deswegen gerne Fragen rund ums Thema Polyamorie, Liebe zu dritt. Vielleicht habt ihr selber schon mal Erfahrungen gemacht in einer offenen Beziehung oder ähnlichem. Das könnt ihr wie immer über post@leonwinscheid.de tun oder per Instagram an uns beide. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr bis dahin uns gewogen und gesund bleibt. Hört bitte mal bei Besser so rein. Super Ding, finde ich. Wunderbare Zusammenarbeit mit dem WDR, die wirklich tolle Leute da ausgegraben haben, die ich sprechen durfte. Und ansonsten frohes Schaffen, oder?
Ja, freue mich, dass du heute bei mir warst. Hier im Kaminzimmer ist doch gutes Reden, oder?
Ich gehe jetzt raus, Roboter treten. Mach es gut. Ciao.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.